Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, zum öffentlichen Fachgespräch des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft zur Empfehlung 8, Altersgrenze für Energydrinks des Bürgergutachtens Ernährung im Wandel zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben, darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen. Für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft begrüße ich an meiner Seite Frau Bell herzlich. Es grüßt Gott auch an Sie. Der Deutsche Bundestag hat am 10. Mai 2023 die Einsetzung des Bürgerrates Ernährung im Wandel beschlossen. Bis zum 14. Januar 2024 haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten Bürgerrats des Deutschen Bundestages an insgesamt 3 Präsenzwochenenden und in 6 abendlichen Online-Sitzungen zum Thema Ernährung im Wandel zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben diskutiert. Zum Abschluss der Beratungen des Gremiums stimmten die anwesenden Mitglieder des Bürgerrates die in vielen Stunden diskutierten und gemeinsam formulierten Empfehlungen ab und legten die Reihenfolge der Ergebnisse durch eine Priorisierung in einem Bürgergutachten fest. Das Bürgergutachten Ernährung im Wandel zwischen Privatangelegenheiten und staatlichen Aufgaben wurde dann dem Deutschen Bundestag am 20. Februar 2024 übergeben. An diesem Tag diskutierten Abgeordnete aus dem Ernährungs- und Landwirtschaftsausschuss sowie weiteren Ausschüssen gemeinsam mit den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern über einzelne Empfehlungen des Bürgerrates. Besonders im Fokus stand dabei die Empfehlung für eine Altersgrenze für Energydrinks, die der Bürgerrat auf Platz 8 der Empfehlungen gewählt hatte. Wie im Einsetzungsbeschluss vorgesehen, wurde das als Drucksache 20.10.300 veröffentlichte Bürgergutachten am 14. März 2024 im Plenum des Deutschen Bundestages debattiert und an die zuständigen Ausschüsse federführend an den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen. Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat daraufhin am 13. Mai 2024 ein öffentliches Fachgespräch zur Empfehlung Nummer 1 mit dem Titel Kostenfreies Mittagessen für alle Kinder des Bürgergutachtens durchgeführt und in seiner Ausschusssitzung am 3. Juli 2024 einstimmig entschieden, ebenfalls zur Empfehlung 8, Altersgrenze für Energydrinks, sowie zur Empfehlung 3, verpflichtende Weitergabe von genießbaren Lebensmitteln, 2 weitere öffentliche Fachgespräche durchzuführen. Wir möchten nun heute mit 7 von den Fraktionen und der Gruppe benannten Auskunftspersonen über die Empfehlung 8 in diesem Bürgergutachten in dieser Unterrichtung austauschen. Außerdem hat die Stabsstelle Bürgerrat 2 Mitglieder des Bürgerrats Ernährung im Wandel und 1 Mitglied seines wissenschaftlichen Beirats benannt, die ebenfalls für Fragen zu den Hintergründen dieser Empfehlung und deren Zustandekommen zur Verfügung stehen. Dieses Fachgespräch wird in Präsenz durchgeführt. Den von den Fraktionen und der Gruppe benannten Auskunftspersonen, denen eine persönliche Anwesenheit in der Sitzung nicht möglich ist, wurde die Möglichkeit der digitalen Zuschaltung in Form des Zoom-Videoformats angeboten. Von dieser Möglichkeit hat keine Auskunftsperson Gebrauch gemacht. Ich darf zunächst die Auskunftspersonen begrüßen, die für das heutige öffentliche Fachgespräch eingeladen worden sind. Als Auskunftsperson begrüße ich Herrn Professor Dr. Niklas Haas von der Ludwig-Maximilians-Universität München, Direktor der Klinik für Kinderkardiologie und pädiatrische Intensivmedizin. Ebenfalls vom LMU-Klinikum begrüße ich Herrn Dr. Medizin Felix Sebastian Oberhofer, Abteilung für Kinderkardiologie und pädiatrische Intensivmedizin, ebenfalls vom LMU-Klinikum. Ich begrüße Frau Dr. Christina Rempe, staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin und Fachautorin für Lebensmittelrecht, Lebensmittelkunde und Ernährungsbildung. Für das Bundesinstitut für Risikobewertung begrüße ich die seit 1. September 2024 amtierende Präsidentin des Max-Rubner-Institutes, Frau Prof. Dr. Tanja Schwertle. Frau Dr. Schwertle, Sie haben heute praktisch noch 2 Hüte auf. Das kommt auch selten vor, aber deshalb sind Sie uns nicht weniger willkommen. Für Energy Drinks Europe Europe begrüße ich den Generalsekretär Herrn Andreas Kadi. Für Foodwatch Deutschland e.V. Frau Dr. Rebecca Siegmann und für die Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke e.V. den Hauptgeschäftsführer Herrn Dr. Detlef Groß. Stellvertretend für die Teilnehmenden des Bürgerrates begrüße ich Frau Sandra Raubenheimer und Herrn René Schreiber. Und als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Bürgerrats Herrn Dr. Thomas Elroth von der Georg-August-Universität in Göppingen. Seien Sie uns alle ganz herzlich willkommen und ich freue mich bereits jetzt auf den Austausch, auf die Diskussion über das benannte Thema. Die benannten Auskunftspersonen wurden informiert, dass sie im Vorfeld ihrer mündlichen Stellungnahme etwaige finanzielle Interessensverknüpfungen in Bezug auf Gegenstand der Beratungen offenzulegen haben. Die Auskunftsperson Herr Andreas Kadi hat dem Sekretariat bereits mitgeteilt, dass er für seine Tätigkeit als Generalsekretär von Energy Drinks Europe von diesem Verband ein Honorar erhalte. Zum Verfahren haben wir vereinbart, dass die sieben von den Fraktionen und der Gruppe benannten Auskunftspersonen nach dieser Begrüßung jeweils Gelegenheit für ein Eingangsstatement von bis zu 2,5 Minuten zum Bürgergutachten Ernährung im Wandel erhalten. Als Statement des Bürgerrats liegt uns sein Gutachten vor, in dem die Empfehlung erläutert wird. Anschließend steigen wir in zwei Frage- und Antwortrunden der Abgeordneten zu jeweils 40 Minuten ein. Dabei sollen auch die Vertreterinnen und Vertreter des Bürgerrates und das Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates mit einbezogen werden. Die Frage- und Antwortzeiten der Fraktionen und die Gruppe verteilen sich wie folgt. SPD 11 Minuten, CDU, CSU auch 11 Minuten, Bündnis 90 Die Grünen 7 Minuten, FDP 5 Minuten, AfD 4 Minuten, Die Linke 2 Minuten. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir hier im Raum noch ein technisches Problem mit der Anzeige der Uhrzeit haben. Sie, sofern Sie hier auf diesen Bildschirm schauen können, können Sie da die noch verbleibende Zeit mit ablesen. Ich habe die Möglichkeit, hier auf dem Laptop die Uhr einzusehen. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass kurz nach 16 Uhr unser Einzelplan 10 im Plenum des Deutschen Bundestages beraten wird. Das heißt, wir sollten also pünktlich auch zum Schluss kommen. Wir haben zwei Stunden angesetzt und ich würde sagen, das müsste auch zu schaffen sein. Ich bitte die Fragesteller, die Namen der befragten Auskunftspersonen zu nennen, an denen sie ihre Fragen richten. Bitte achten Sie darauf, dass die zustehenden Zeiten für Frage und Antworten eingehalten werden. Sollte die Frage- und Antwortzeit in der ersten Runde überzogen werden, kann man das noch mit der zweiten Runde verrechnen. Damit dann eine eindeutige Zuordnung der Rednerinnen und Redner möglich ist, bitte ich die Auskunftspersonen vor der Beantwortung der Fragen erst nach meiner Worterteilung zu beginnen. Also ich erteile Ihnen das Wort. Es ist nicht, weil ich das so jetzt mich gern reden höre, sondern dass man nachher im Protokoll in der Aufnahme auch noch zuordnen kann, wer was gesagt hat. So, für die physische Teilnahme externer Besucherinnen und Besucher sowie von Pressevertretern war da im Sitzungssaal 3103 nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung steht, eine vorherige Anmeldung per E-Mail erforderlich. Wenn kein Widerspruch zu erkennen ist, dann starten wir jetzt mit den Eingangsstatements der sieben Auskunftspersonen. Ich kann keinen Widerspruch erkennen und ich erteile das Wort Herrn Professor Haas. Bitte schön. Mikro einschalten würde.
Jetzt habe ich es angeschaltet. Sehr verehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will mich kurz vorstellen. Ich bin Kinderarzt und Kinderkardiologe von Haus aus und beschäftige mich mit der kardiovaskulären Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Und im Rahmen dessen führen wir in unserer Abteilung schon seit mehreren Jahren Untersuchungen zum Effekt von Energydrinks auf gesunde Kinder und Jugendliche durch. Deswegen bin sowohl ich als auch mein Kollege Herr Oberhofer hier. Mein Statement in den noch verbleibenden zwei Minuten ist wie folgt. Die Energydrinks sollten bewertet werden in fünf großen Gesichtspunkten. Erstens, wie der akute Effekt einer normalen Dosis auf normal gesunde Menschen, Kinder und Jugendliche ist. Zweitens, darüber wird Herr Oberhofer berichten, zweitens, wie die Effekte von einer hohen Dosis sind, wenn also jemand 3, 4, 5 Dosen von den Energy Drinks trinkt. Darüber sind jede Menge Nebenwirkungen bekannt und beschrieben und die leider in dem Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes, der uns zugesandt wurde, extrem unvollständig wiedergegeben wurden. Es gibt bekannte Nebenwirkungen, die für empfängliche Personen, also die, die ein bisschen krank sind, sind, bis hin zu Todesfällen, die beschrieben sind, weltweit in allen sozialen Schichten und Ländern der Welt. Es gibt erhebliche Effekte des chronischen Verzehrs, die aufgrund der Inhaltsstoffe, aufgrund der Lebensweise darum zur Verfügung stehen, von zu viel Energiezufuhr, Adipositas etc. Und was extrem selten, vor allem in dem Gutachten überhaupt nicht beachtet wurde, gibt es eine ganze Menge psychosoziale Effekte, die der Konsum von Energydrinks mit sich bringt. Es ist bekannt, dass der Energydrinkkonsum bei Kindern und Jugendlichen so eine Art Einstiegsdroge für andere Drogen im weiteren Erwachsenenalter ist, von Alkohol zu Cannabis zu härteren Drogen. Es ist bekannt, dass Energydrinkkonsum mit oder ohne Alkohol zu aggressivem Verhalten führt, wo also Kneipenschlägereien etc. beschrieben wurden. Es ist auch bekannt, dass erhebliche Schlafstörungen auftreten bei Kindern und Jugendlichen. Es führt zu vermehrt sexualisierter Gewalt und der Erstkonsum im Kindesalter führt zu einer erheblichen Konsumsteigerung im Erwachsenenalter. Wenn man dies alles zusammentut, ist mein Plädoyer, darum war ich ja gebeten, dass ich dringend aus medizinischen Gründen, nur aus medizinischen Gründen dafür plädiere, dass Energy Drinks alterslimitiert sind und ich würde 18 Jahre vorschlagen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Das war ja wirklich eine Punktlandung. Sie hätten noch 4 Sekunden Zeit gehabt.
Dann sage ich noch mal herzlichen Dank.
Prima. Also, und wir fahren fort. Herr Dr. Oberhofer, Sie haben das Wort.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Kurz zu meiner Person. Ich bin Ernährungsmediziner, Sportmediziner und seit mehreren Jahren als Kinderarzt tätig. Zusammen mit Professor Haas haben wir an der LMU-Klinik erstmalig die akuten Auswirkungen des Energy-Drink-Konsums auf die Herz-Kreislauf-Funktion von Kindern und Jugendlichen untersucht. Wie Sie wissen, sind die Hauptkonsumenten von Energy-Drinks Kinder und Jugendliche. Knapp 2/3 aller Jugendlichen trinkt Energy-Drinks. Und es gibt eine Vielzahl von Berichten, die nahelegen, dass der Konsum von Energy-Drinks mit unerwünschten gesundheitlichen Folgeerscheinungen assoziiert ist. Und das kann man auch als Arzt in einer Kindernotaufnahme regelmäßig sehen. Mit Professor Haas zusammen konnten wir aufzeigen, dass der akute Konsum von Energy-Drinks mit einem deutlich erhöhten Blutdruck assoziiert ist, mit einer signifikant niedrigeren Schlafdauer und mit Herzrhythmusstörungen. Folglich gehen wir davon aus, dass der Konsum von Energy Drinks mit einer erhöhten Herz-Kreislauf-Risikosituation einhergeht. In einer Gesellschaft, die immer älter wird und wo Herz-Kreislauf-Erkrankungen Todesursache Nummer 1 ist, müssen wir darauf schauen, dass unsere Jugendlichen so gesund und leistungsfähig sind, wie es nur geht. Das Gegenteil ist aber der Fall. Unsere Jugend wird immer kränker. Wir haben immer mehr Kinder und Jugendliche, die übergewichtig sind, Diabetes haben, Bluthochdruck. Und folglich finde ich, dass es unsere gesellschaftliche Aufgabe ist, da auch präventive Maßnahmen zu finden, dem entgegenzuwirken. Ich bin folglich der Meinung, dass eine Altersbeschränkung gegen den Verkauf von Energy Drinks an Minderjährigen eingeführt werden soll. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und es geht weiter mit Frau Dr. Rempe. Bitte schön.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich bin Lebensmittelchemikerin, wie gesagt. Ich befasse mich mit dem Thema Energy Drinks schon seit vielen Jahren und letztlich mit einem fachjournalistischen Blick auf das Thema, also relativ umfassend, und möchte auf 2 Punkte eingehen. Zum einen auf die Motive des Konsums von Jugendlichen und Kindern und aber auch auf eine Entwicklung des Marktangebotes. Und gerade dazu ist festzustellen, dass also die altbekannte 250-Milliliter-Dose weitgehend, ja, oder sie ist am Markt noch vorhanden. Wir haben es aber mittlerweile mit höheren Dosen zu tun, also in dem Falle Getränkedosen, weshalb die Verzehrsdosis, die durch eine solche Getränkedosis eben erfolgt, letztlich einem Koffeingehalt von circa 4 Tassen Filterkaffee entspricht. Und das sind letztlich Dosen, die eben auch Kinder und Jugendliche dann auf dem Markt leicht zugänglich erhalten. Sie können die Dosen frei kaufen. Die Produktaufmachung und das Marketing wiederum lässt gar nicht erkennen, dass es sich dabei um Koffeindosen handelt, die für Kinder und Jugendliche, wir haben es gerade gehört, problematisch sein können. Ja, das Marketing, wir kennen das. Sportsponsoring ist das eine, Social Media Marketing ist das andere. Kinder und Jugendliche sehen ihre Idole, Influencer, die ja vielleicht auch nur beiläufig so eine Energy Drinks zu sich nehmen. Und da stellt sich dann die nächste Frage, ist das Werbung oder auch nur redaktioneller Inhalt? Ich denke, die Differenzierung fällt selbst Fachleuten teils schwer. Dann zu den Motiven. Kinder und Jugendliche trinken, was ihre Idole trinken. Sie trinken, was ihre Mitschüler, ihre Freunde, Freundesfreunde trinken. Und sie wollen sich natürlich auch ausprobieren. Und in dem Zusammenhang ist ein Risikoverhalten vielleicht auch naheliegend. Manche tun dies auch, trinken Energy Drinks, weil sie Anerkennung wollen. Manche auch, um Unsicherheiten, Ängste zu überspielen. Und ja, wie schon gesagt, das Risiko, was sie sich damit selbst antun, ist für viele nicht erkennbar. Kurz noch ein Blick auf den Handel. Es gibt mittlerweile ja Händler, die sich ihrer Verantwortung in Bezug auf die Lebensmittelsicherheit durchaus bewusst sind, freiwillig eine Altersbegrenzung einhalten oder auch vorantreiben. Ich frage mich ja, warum tun es nicht alle? Worauf warten die, die es noch nicht tun? Wir haben die Daten gehört. Vielen Dank.
Vielen Dank, und es geht weiter mit Frau Professor Dr. Schwartle. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, für das Wort. Das Bundesinstitut für Risikobewertung beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit den gesundheitlichen Risiken von Energydrinks. Bezogen auf die Gesamtaufnahme von Koffein berücksichtigt das BfR in seinen Risikobewertungen die Empfehlungen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit. Demnach ergibt sich für Kinder und Jugendliche in Deutschland, aber auch weltweit natürlich eine unbedenkliche Aufnahme von 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Für Kinder und Jugendliche mit einem Körpergewicht von 50 Kilogramm würde das also einer unbedenklichen Koffeinaufnahme von 150 Milligramm am Tag entsprechen. Würde man jetzt 2 Energy-Trinkdosen à 250 Milliliter annehmen und je 80 Milligramm würde diese Menge bereits bei 2 Dosen überschritten werden. Wir wissen aber, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland häufig mehr Energy-Drinks konsumieren. Die Risikobewertung des Bundesinstituts von Risikobewertung aus dem Jahr 2019 hat gezeigt, dass ein akuter, moderater Konsum von Energydrinks bei gesunden, jungen Erwachsenen keine unerwünschten Wirkungen auf das Herz-Kreislauf-System zeigt. Allerdings führte ein Konsum von 1 Liter, ein akuter, hoher Konsum, zu unerwünschten Wirkungen wie zum Beispiel Herzklopfen oder auch Veränderungen im EKG. Deshalb nehmen wir auch an, dass bei Kindern und Jugendlichen diese Effekte, die unerwünscht sind, ebenso vorkommen, da sie in der Regel empfindlicher gegenüber Koffein sind als Erwachsene. Es gab aber zu dieser Zeit noch keine Studien. Die neuen Daten von der LMU sprechen jetzt aber natürlich dafür, wobei es sich hier um einen akuten, moderaten Konsum handelt. Bislang gibt es keine Studien zu einem chronischen hohen Konsum von Energydrinks. Daher hat das BfR zusammen mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und der Charité die EDCA-Studie initiiert. Hier wurden in den Jahren 2022 bis 2025 voraussichtlich über 5000 Schüler und Schülerinnen hinsichtlich des Energydrinkkonsums befragt und kardiologisch untersucht. Finale Ergebnisse werden vermutlich im Beginn 2025 da sein. Mit Blick auf die beobachteten unerwünschten Effekte und aus Sicht der Risikobewertung raten wir jedoch auch jetzt schon dazu, den Konsum oder die Gefährdung eines übermäßigen Konsums bei Jugendlichen und Kindern zu minimieren. Danke.
Vielen Dank, und wir fahren fort mit Herrn Andreas Kadi. Bitte schön.
Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Fachgespräch. Zum Thema Altersbeschränkung möchte ich Ihnen 4 Punkte mitgeben. Erstens, Energydrinks sind auf europäischer und nationaler Ebene bereits umfassend und ausreichend reguliert. Die Europäische Lebensmittelinformationsverordnung verlangt für Energydrinks zusätzlich die Angabe des Koffeingehalts und Hinweise, dass die Produkte einen erhöhten Koffeingehalt haben und für Kinder, Schwangere und Stillende nicht empfohlen sind. Trotz vergleichbarem Koffeingehalt ist dies für Kaffee- oder Teegetränke nicht verpflichtend. Zusätzlich zu den europäischen Vorschriften hat Deutschland per Verordnung Höchstwerte für die charakteristischen Zutaten von Energydrinks festgelegt. Die meisten anderen EU-Mitgliedstaaten haben keine derartigen Regelungen. Zweitens, Energydrinks sind sicher. Die Sicherheit von Energy Drinks und ihren Zutaten wurde von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA und dem Scientific Committee for Food seit 1999 wiederholt bestätigt. Weltweit haben sich Behörden von Kanada bis Neuseeland dieser Bewertung vollinhaltlich angeschlossen. Drittens, Energy Drinks werden von Jugendlichen nicht übermäßig konsumiert. Die neuesten und qualitativ hochwertigsten Konsumationsdaten für Deutschland stützen diese Annahme. Der Beitrag von Energy Drinks zur gesamten Koffeinaufnahme ist gemäß EFSA und RKI in allen Altersgruppen äußerst gering und speziell bei Kindern vernachlässigbar. Die aktuellen Zahlen des RKI zeigen deutlich, dass eine hohe Koffeinaufnahme bei Jugendlichen überwiegend aus Kaffee oder Tee und nicht aus Energy Drinks stammt. Energy Drink Heavy User sind laut RKI absolute Einzelfälle, die auch nicht Grundlage einer Regulierung sein können. Viertens, die Hersteller von Energy Drinks bekennen sich zu Transparenz, verantwortungsbewusstem Marketing und moderatem Konsum von Energy Drinks. Europäische und nationale Verbände haben seit Jahren verbindliche Verhaltenskodizes für ihre Mitglieder, die diese Prinzipien konsequent in Produktformulierung, dem Angebot von Portionsgrößen sowie in Marketing und Werbung umsetzen. Insgesamt ist eine Altersbeschränkung für Energy Drinks somit mangels Evidenz unverhältnismäßig und diskriminierend und wird von uns daher abgelehnt. Wir befürworten alternative Maßnahmen wie Portionskontrolle, Verbraucherinformation und Einhaltung unseres Verhaltenskodex. Zur Umsetzung solcher Maßnahmen stehen wir für eine Zusammenarbeit mit Politik und Behörden jederzeit bereit. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und als nächstes kommt Frau Dr. Siegmann. Bitte schön.
Sehr geehrte Damen und Herren, eine handelsübliche Halbliterdose Energy Drink birgt bereits Gesundheitsgefahren für Kinder und Jugendliche. In dieser einen Dose steckt schon mehr als ein 50 Kilogramm schwerer Jugendlicher an einem ganzen Tag zu sich nehmen sollte. Ich möchte drei Punkte benennen, warum es aus unserer Sicht dringend eine Altersgrenze braucht. Erstens, Energy Drinks erfreuen sich zunehmender Beliebtheit bei Kindern und Jugendlichen. Aufgrund ihrer aufputschenden Wirkung, ihres sehr süßen Geschmacks und des gezielten Vermarktung an ein junges Publikum, zum Beispiel über die Produktgestaltung oder auch Influencerinnen. Der Absatz von Energy Drinks hat sich hierzulande in den letzten 6 Jahren fast verdoppelt, Tendenz weiter steigend. Laut Brancheninsidern können nur Maßnahmen wie eine gesetzliche Altersgrenze dieses enorme Wachstum stoppen. Das zeigt, Minderjährige sind sehr wohl eine äußerst relevante Konsumentengruppe. Testkäufe von Foodwatch haben dieses Jahr auch belegt, dass schon 11-Jährige sich ohne Probleme im Handel in Deutschland mit Energy Drinks eindecken können. Zweitens, Energy Drinks sind gefährlich. Zur Erinnerung, in der Halbliterdose steckt neben 20 Würfeln Zucker auch, wie gesagt, mehr Koffein, als ein 50 Kilogramm schwerer Jugendlicher an einem Tag vertragen kann. Laut BfR trinken auch 10% der Minderjährigen bei bestimmten Gelegenheiten 1 Liter und mehr. Zahlreiche wissenschaftliche Studien und Reviews beweisen die gesundheitlichen Folgen, akut wie langfristig und insbesondere in Kombination mit Sport und Alkohol. Die Interventionsstudie Educate belegt nun akute negative Wirkungen von Energy Drinks aufs Herz-Kreislauf-System und das sogar unter Einhaltung der empfohlenen Koffein-Höchstdosis am Tag. Die Bundesregierung möchte mit EDGAR eine weitere Studie abwarten. Dabei ist die Evidenz längst völlig ausreichend. 4 europäische Länder haben daher schon Altersgrenzen gesetzlich eingeführt. Drittens, Kinder und Jugendliche sind besonders schützenswert. Aufgrund ihrer fehlenden Reife schützen wir Minderjährige vor gefährlichen Substanzen wie Nikotin und Alkohol. Aus gutem Grund. Sie sind psychisch und physisch verwundbarer. Sie können die Konsequenzen ihres Handelns noch nicht vollumfänglich abschätzen oder sie ignorieren auch diese Konsequenzen. Deswegen wäre eine Altersgrenze auch für Energy Drinks nur konsequent. Es ist unsere Aufgabe als Gesellschaft, Kinder und Jugendliche effektiv vor den mit Energy Drinks verbundenen Gesundheitsgefahren zu schützen. Wir brauchen daher eine gesetzliche Altersgrenze von 18 Jahren. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und den Abschluss in der Runde macht Herr Dr. Groß. Bitte schön.
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, in Deutschland gelten seit 2012 spezifische Rechtsvorgaben für Energy Drinks und koffeinhaltige Erfrischungsgetränke. Damit bestehen insbesondere Vorgaben für Höchstgehalte bei den typischen Zutaten. Wie die Vorgaben auf EU-Ebene beruhen die Anforderungen der Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung auf einer wissenschaftlichen Risikobewertung sowie den langjährigen Erfahrungen. Die EFSA als zuständige EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit hat wiederholt die Sicherheit der für Energy Drinks typischen Inhaltsstoffe, insbesondere von Koffein, bestätigt. Dies ist ebenso das Ergebnis, Herr Kadi hat es angesprochen, zahlreicher Bewertungen weiterer anerkannter internationaler Lebensmittelsicherheitsbehörden. Zur Situation in Deutschland möchte ich aus dem Abschlussbericht, RKI-Bericht Koffeinzufuhr bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland von 2019, Abschnitt 315 Energy Drinks, zitieren. Und das ist weiterhin die relevante Grundlage. Aktuelle Daten haben wir auch gerade gehört, verlässliche haben wir derzeit nicht. Ich zitiere: Da der Energy-Drinks-Konsum bei Kindern keine nennenswerte Rolle spielt, wird in den folgenden Auswertungen nur die Gruppe der Jugendlichen betrachtet. Weiteres Zitat: Nahezu alle Kinder und Jugendlichen verzehrten im Befragungszeitraum koffeinhaltige Lebensmittel. Bei Kindern erfolgt ein Großteil der Koffeinzufuhr über Teegetränke, koffeinhaltige Limonaden und Schokolade. Bei Jugendlichen zählen Kaffee und Teegetränke sowie koffeinhaltige Limonaden zu den Hauptzufuhrquellen. Energy Drinks leisten nur einen geringen Beitrag zur Koffeinzufuhr. Die Quellen leite ich Ihnen entsprechend gerne nochmal zu. Daher waren wir überrascht, als uns auf Nachfrage die Bundestagsverwaltung mitgeteilt hat, dass der Bürgerrat zum heutigen Thema als Input lediglich den Impuls eines einzelnen Mediziners erhalten habe. Das sehen wir durchaus in einem Spannungsverhältnis zum Einsetzungsbeschluss des Bundestages, der eine umfassende und möglichst objektive Einordnung der diskutierten Themen vorsieht. Daher danke für die Einladung heute. Wir haben schon in der vorvergangenen Legislatur eine ähnliche Debatte erlebt. Seinerzeit wurde die bewährte Regulierung bestätigt. Übrigens, Sie haben es in den Unterlagen, Schweden hat das auch. Und wir haben von Herrn Kadi und von anderen gehört, wir haben in Deutschland einen anderen Rechtsrahmen als in anderen europäischen Ländern, die sich dann für einen anderen Weg entscheiden. Aber Deutschland hat einen an Verbraucherschutz und an der wissenschaftlichen Risikobewertung orientierten Ansatz. Und vor dem Hintergrund muss sich jede Regelung an der Eignung, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit orientieren. Danke.
Vielen Dank. Wir sind am Ende der Eingangsstatements und wir kommen jetzt zur ersten von zwei Frage- und Antwortrunden. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass natürlich an die 7 Auskunftspersonen, aber auch an die 3 Vertreterinnen und Vertreter vom Bürgerrat und wissenschaftlicher Beirat Fragen gestellt werden können und sollen. Und wir beginnen jetzt mit der Fraktion der SPD. Ich stehe in 11 Minuten zur Verfügung. Das Wort hat Rita Hagekehl. Bitte schön.
Danke schön, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Teilnehmenden heute, die uns hier Rat und Antwort geben wollen. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Dr. Oberhofer. Sie haben ja 2 Studien begleitet, die Educate-Studie und die Rhythm of the Night, glaube ich, heißt die andere. Und vielleicht können Sie uns zunächst einmal schildern, wo ist der Unterschied zur EDCA-Studie? Und vielleicht auch noch mal ganz kurz bei der Educate eingehen darauf, auf die Mengen, die Sie verwendet haben an Koffein, weil ich glaube, das ist schon auch ein Knackpunkt. Und dann darf ich ja noch mal nachfragen, oder?
Ja, die Frage ging an Herrn Dr. Oberhofer. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Vielen Dank für die Frage. Im Rahmen von der Educate-Studie haben wir erstmalig untersucht, wie sich Energy Drinks auf die kardiovaskuläre Funktion, also Herz-Gefäßfunktion bei Kindern und Jugendlichen auswirkt. Ja. Und wir haben uns dabei an die maximal als unbedenklich erachtete Tageshöchstdosis an Koffein für Kinder und Jugendliche gehalten, die von der European Food Safety Authority beschrieben wird. Das sind 3 Milligramm pro Kilogramm pro Tag, das heißt ein Jugendlicher, der 50 Kilo wiegt, darf 150 Milligramm Koffein zu sich nehmen. Das entspricht circa 500 Milliliter Energy Drink. Ja, also es waren jetzt keine extrem hohen Mengen. Und trotz dieser relativ moderaten Dosis konnten wir aufzeigen, dass der Blutdruck sich signifikant erhöht hat, nicht nur innerhalb von wenigen Stunden, sondern über einen ganzen Tag hinweg. Ja. Die Kinder hatten auch zunehmend Herzrhythmusstörungen und, wie gesagt, eine signifikant niedrigere Schlafdauer. Wir haben die akuten Effekte untersucht, die EDGAR-Studie untersucht die chronischen Effekte, also wie sich der High-Chronic-Consume von Energy Drink zum Beispiel auf die Herzfunktion auswirkt und auf die Herzmorphologie. In der zweiten Studie, die wir jetzt angefangen haben, die Rhythm of the Night-Studie, untersuchen wir bei gesunden Erwachsenen, wie sich der simultane Konsum von Energy Drinks und Alkohol auswirkt. Das sind auch Hochrisikopatienten, weil Fallberichte nahelegen, dass der gleichzeitige Konsum von Alkohol und Energy Drink zu seltenen Herzrhythmusstörungen führen könnte. Und das wollen wir systematisch an der LMU untersuchen.
Dankeschön.
Vielen Dank. Und das Wort hat wieder Rita Hagel-Kehl für die SPD. Bitte schön.
Dankeschön. Ich möchte noch mal eingehen auch auf die Educate-Studie. Also welche sind für Sie die vulnerabelsten Gruppen? Also wer ist am gefährdetsten für diese ganzen Themen, die wir gerade angesprochen haben? Und haben Sie auch irgendwelche Erfahrungen, auch wie es sich langfristig auswirkt? Sie sagen jetzt, es ist nicht Teil der Studie gewesen, aber gibt es da auch Erfahrungsberichte daraus?
Die Frage ging wieder an Herrn Dr. Oberhofer. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Also ich würde sagen, Kinder und Jugendliche sind insgesamt empfänglich für Energy Drinks. Das sieht man allein schon an dem vermeintlichen Marketing. Die Dosen sind bunt, Extremsportler trinken diese Dosen. Es wird suggeriert, dass man die Dosen trinken muss, um leistungsfähig zu sein in der Schule oder auch im Sport. Deswegen finde ich schon, dass das Marketing Richtung Jugend geht. Ja. Genau, und insbesondere gefährdend sind Kinder, Jugendliche mit Vorerkrankungen. Ja. Also Kinder, die Übergewicht haben, wenn sie Energydrinks trinken, nehmen sie eine hohe Zuckerzufuhr zu sich, leere Kalorien, nehmen dementsprechend mehr an Gewicht zu. Kinder, die Bluthochdruck haben, erhöhen ihren Blutdruck durch den Konsum von Energydrinks. Kinder mit Herzrhythmusstörungen, beispielsweise im Rahmen von einer Herzmuskelentzündung, haben auch ein erhöhtes Risiko, dass da schwerwiegende Herzrhythmusstörungen auftreten können. Genau.
Kollegin Rita Hagel-Kehl, bitte schön.
Ich hätte noch mal eine Nachfrage, weil Sie haben vorher gesagt, Beschränkung auf Minderjährige. Also sprechen Sie von 18 Jahren, von der Altersgrenze oder von 16 Jahren? Weil wir haben ja diese beiden Möglichkeiten jetzt gehabt im Gutachten des Bürgerrats.
Herr Dr. Oberhofer, bitteschön.
18 Jahre wäre besser.
So, und das Wort hat wieder die Kollegin Hagel-Kehl. Wir haben noch 6 Minuten.
Ja, genau. Wunderbar. Dann kann ich auch noch mitnehmen. Gut, aber dann würde ich noch mal ganz schnell an den Bürgerrat eine Frage stellen. Vielleicht Frau Raubmeier. Mir ist egal jetzt, wer antwortet, aber weil Sie haben uns ja vorgegeben, entweder 16 oder 18 Jahre, und es wurde ja vorhin auch vorgeworfen, Sie hätten zu wenig ärztlichen Beistand gehabt, kam ja jetzt so ein bisschen die Anmerkung. Aber die Frage wäre eher, aus welcher Intention auch der Bürgerrat sich genau mit diesem Thema auch befasst hat, weil das kam ja nicht wahrscheinlich vom ärztlichen Beistand, sondern es ist wahrscheinlich auch aus Ihrer Lebenserfahrung gekommen, oder das würde mich eben interessieren. Also aus welchem Grund Sie diese Forderung eben gestellt haben und eben auch nochmal dieser Unterschied 16 oder 18 Jahre, wo wir eben nicht ganz klar kamen damit. Dankeschön.
So, die Frage ging an den Bürgerrat. Wer möchte antworten? Herr Schreiber oder Frau Raubenheimer? Herr Schreiber, bitteschön.
Kann man mich hören? Ja. Ich bin erst später zu dieser Gruppe zugelost worden und ich hatte immer im Hinterkopf, 70 plus x Prozent aller Krankheiten sind ernährungsbedingt, wozu die Energy Drinks ja auch gehören. Und dann hatten wir, wie schon erwähnt, einen Mediziner, einen Kinderarzt, und für mich waren das dann halt Getränke, die die Welt nicht braucht. Und habe sogar für ein Verbot gestimmt und habe mich dann aber, sind mir wohl die Emotionen ein bisschen übergekocht, habe mich dann entschieden, voll hinter dieser Empfehlung zu stehen, so wie sie jetzt vorliegt. Auch aus dem Grund, weil ich denke, ich würde damit der Empfehlung eher schaden, denn eine Empfehlung des Verbots würde ja wohl im Papierkorb landen, dachte ich. So, mit dieser Empfehlung haben wir schon mal wenigstens die Gruppe bis 16 raus. Und die 16 wurde gewählt, weil man ja auch Alkohol trinken kann ab 16, was ja jetzt auch wieder in Frage gestellt wird durch Medizin und Wissenschaft. Deswegen die 16, weil wir glauben, die Jugendlichen akzeptieren es nicht. Sie können Bier trinken, Wein und Sekt, aber kein Energy-Drink. Danke.
Vielen Dank. Und dass die Empfehlungen nicht im Papierkorb gelandet sind, beweist ja, dass wir heute hier zusammensitzen. So, Rita Hagel-Kehl, bitteschön.
Dann hätte ich noch mal eine Nachfrage an Herrn Oberhofer in diesem Zusammenhang. Worin sehen Sie die Problematik, wenn man jetzt 16 nehmen würde? Also von der körperlichen Reife her oder warum sind Sie auch der Meinung, dass 18 besser wäre als Mediziner jetzt?
Herr Dr. Oberhofer, bitte schön, Sie haben das Wort.
Wir müssen unsere Kinder, solange wie es geht, von einer ungesunden Ernährung, und da gehören Energy Drinks einfach dazu, da gibt es kein Gegenargument, das sind ungesunde Getränke, die in der ausgewogenen Ernährung nichts zu suchen haben, schützen. Und Jugendliche, per Definition ist ein Jugendlicher auch noch 18, sind einfach anfälliger für Marketingprozesse, man sollte die Jugendlichen schützen, sich einfach ungesunde Ernährungsgewohnheiten nicht schon im jugendlichen Alter anzugewöhnen. Mit der Hoffnung, dass sich dann auch die Essensgewohnheiten und Trinkgewohnheiten im Erwachsenenalter positiv auswirken. Ja.
Vielen Dank. Der Rest geht in die zweite Runde mit. Dann kommen wir zur Fraktion der CDU-CSU. Es stehen ebenfalls 11 Minuten zur Verfügung. Das Wort hat Kollegin Pahlmann. Bitte schön.
Ja, erstmal recht herzlichen Dank in die Expertenrunde für die Expertise, die Sie uns zugedeihen lassen. Ich habe eine Frage an Frau Professor Dr. Schwertje. Laut der letzten zweiten Eskimo-Studios RKI würden ca. 2,2% der Gesamtheit der Heranwachsenden, die als noch sicher geltende tägliche Koffeinzufuhrmenge durch Energy-Drinks überschreiten. Stützen nun, Sie haben sicherlich schon ein paar Dinge erfahren, stützen die ersten Anleitungen der Edgar-Studie diese Ergebnisse oder ist der Anteil jener, die Energy-Drinks übermäßig konsumieren, gestiegen? Weil Frau Siegmann sprach von 10% der Jugendlichen, die bereits über 1 Liter täglich und mehr konsumieren. Wo liegt da die Wahrheit?
So, Frau Dr. Schwertle, Sie haben das Wort.
Ja, ein Vergleich ist direkt hier nicht möglich. Ich erkläre auch mal, warum. Die Edgar-Studie beobachtet ja den chronischen hohen Verzehr. Das heißt, es ist eine Beobachtungsstudie, es ist ein anderes Design wie das, das wir bei der Eskimo-Studie kennen. Das heißt, ein Schluss war, dass die Personen mindestens ein Jahr lang mindestens 4 Tage pro Woche diese Energy-Drinks konsumieren. Das ist ein anderer Hintergrund wie bei Eskimo. Ich kann noch keine finalen Ergebnisse mitteilen, denn es ist noch nicht abgeschlossen, aber von den über 5000 befragten Schülern und Schülerinnen waren über 200 Hochverzehrer. Und Hochverzehrer identifizieren wir als Personen, die mehr als 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag aufgenommen haben. Wichtig aber auch noch, die Altersklasse ist eine andere. Eskimo, wenn ich mich richtig erinnere, 12 bis 18. Bei Edgar sprechen wir von 15- bis 18-Jährigen.
Vielen Dank. Ingrid Pahlmann, bitteschön.
Danke. Dann laut RKI, laut Ihren Untersuchungen, ist ein moderater Konsum von Energydrinks und anderen koffeinhaltigen Getränken unbedenklich. Das RKI plädiert aber auch für eine stärkere Aufklärung und auch Sensibilisierung der Heranwachsenden. Welche Maßnahmen könnten Sie uns denn aus Ihrer Sicht an die Hand geben, um den Konsum, um einen maßvollen Konsum zu erreichen? Weil wir hören ja, dass der tatsächliche Konsum doch übersteigt. Wir haben schon ein paar Hinweise gehört, Aufmachung und Ähnliches. Was haben Sie für Ideen, um diesen maßvollen Konsum also auf ein vernünftiges Maß runterzubringen? Gibt es da Ideen vom RKI?
So, Frau Professor Schwertle, Sie haben das Wort.
Ich kann zunächst mal das als BFR und als MRI beantworten, nicht als RKI. Man muss unterscheiden, ob man von einem akuten, moderaten Konsum oder von einem chronischen spricht. Das ist erstmal wichtig. Und zu dem chronischen Konsum, hatte ich ja bereits erwähnt, gibt es noch keine Daten. Da ist die Edgar-Studie die erste. Das heißt, bezogen auf den wissenschaftlichen Daten, die wir haben, gibt es keine Option, aktuell wissenschaftlich basiert eine Altersgrenze festzulegen. Das ist eine reine Managemententscheidung. Wenn Sie mich fragen, nach welchen Optionen aufgrund meines Abschlussstatements, dann würde ich als Risikokommunikationsinstitution und als ein Institut, das das Institut für Kinderernährung bei sich hat, ganz klar dazu raten, Aufklärungsmaßnahmen in die Wege zu leiten, die nicht unbedingt nur auf einem Verbot beruhen. Denn wir wissen eigentlich, da wird mir der Ernährungspsychologe im Raum recht geben, dass ein Verbot eher dazu führt, dass es bei Jugendlichen zu einer noch höheren Attraktivität führt.
Ingrid Palmen.
Ja,
Christina Stump, bitteschön.
Ja, vielen Dank auch. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie heute alle da sind und mit uns das Thema einfach auch diskutieren. Und meine Frage geht auch mal an die Frau Professorin Dr. Schwertle. Ich würde gerne wissen, und ich bin Ihnen noch, also vorab nochmal eine Vorbemerkung, bin ich Ihnen dankbar, dass Sie einfach nochmal das Thema Ernährungsbildung auch in Fokus stellen, weil ich glaube einfach, das ist der Schlüssel, auch die Kinder und Jugendlichen für eine gesunde Ernährung zu begeistern. Es fängt im Kindergarten an und geht über die Schule, so ist die Auffassung bei uns in der Union. Sie hatten die Edgar-Studie angesprochen und die würde ich persönlich, bevor wir hier irgendwelche Altersgrenzen diskutieren, eigentlich gerne abwarten. Haben Sie denn die Rotdaten schon mal gesichtet? Können Sie daraus was berichten? Und bis wann, Sie hatten 2025 erwähnt, würde es Ergebnisse geben? Da würde sich meine Frage anschließen, warum das denn so lange dauert bis zum März 2025, bis die Daten vorliegen oder ob da auch schon davor was durchsickern könnte und an was das denn liegt, dass erst 25 die Daten vorliegen. Brauchen Sie da eventuell mehr Personal oder finanzielle Ressourcen und ist das BMWL da ein bisschen geizig unterwegs?
So, beide Fragen gingen an Frau Professor Dr. Schwertle und das waren eigentlich sogar drei Fragen. Ja.
Okay, ich fange mal hinten an. Mehr Personal bringt nicht immer die Lösung. In diesem Fall ist die Datenlage so, dass die Ergebnisse vorhanden sind, aber zunächst ausgewertet und validiert werden müssen. Es gucken sehr viele mit großem Interesse auf diese EDCA-Studie. Deshalb macht es keinen Sinn, vorläufige Ergebnisse mit Hypothesen in den Raum zu stellen. Deshalb ist der frühestmöglichste Zeitpunkt wirklich Beginn 2025. Und das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat sich wirklich sehr engagiert darum gekümmert, hat dem BfR sehr häufig Erlasse geschickt zum Stand der EDCA-Studie, sodass der Präsident des BfRs umpriorisiert hat und zusätzliche Mitarbeitende für die Qualitätssicherung auf diese Studie angesetzt hat, aber schneller wird es nicht möglich sein. Eine gute wissenschaftliche Studie, da werden mir die Kollegen von der LMU recht geben, bedarf eben auch eine Qualitätssicherung. Und falsche Aussagen bringen uns hier nichts.
Vielen Dank. Kollegin Stump, bitte schön.
Ich hätte noch eine Frage an den Bürgerrat. Vielen Dank, dass Sie sich im Bürgerrat engagiert haben. Und ich bin auch dankbar, dass wir die Debatte heute führen und dass einfach auch Ihre Ergebnisse jetzt auch bei uns Eingang finden. Mich würde einfach nochmal der Ablauf interessieren. Sie hatten ja sehr intensive Empfehlungen abgegeben in verschiedenen Bereichen. Und am Schluss kamen Sie dann einer der letzten Sitzungen auf das Thema Altersgrenze von Energy Drinks. Und Sie hatten ja einen Arzt dabei. Soweit mir bekannt war, war der Herr Dr. Hulbke Wette der einzige Berater zu diesem Thema. Sind Sie noch von anderen Ärzten beraten worden oder waren andere Ärzte anwesend? Weil Herr Dr. Hulbke Wette ist schon bekannt dafür, dass er ein Kritiker ist von Energy Drinks und einfach auch da vielleicht eine eigene Agenda verfolgt hat und nicht offen das Ganze diskutiert wird wie heute in der Runde.
Die Frage ging an den Bürgerrat. Wer möchte darauf antworten? Frau Raupenheimer, bitte schön, Sie haben das Wort.
Genau, ich würde einmal darauf antworten. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, ob noch ein Arzt anwesend war. Ich würde aber auch sagen, dass sollte das jetzt so sein, dass er eine eigene Agenda da vorantreiben wollte, ich nicht das Gefühl hatte und ich glaube auch viele im Bürgerrat auch nicht das Gefühl hatten, weil wir doch auch sehr frei entschieden haben. Das waren ja Experten, die uns beraten haben, aber sie haben uns halt extrem viel Entscheidungsfreiheit gelassen und haben auch sehr oft gesagt, dass wir für sie keine Entscheidung oder dass sie für uns keine Entscheidung treffen können. Deswegen glaube ich nicht, dass es aus einer eigenen Agenda herkam und wir das im Bürgerrat schon unter uns sehr gut uns überlegt haben und diese Empfehlung dann bearbeitet haben.
Vielen Dank.
Dann würde ich noch mal gerne
Ingrid Palmann, bitte schön.
Eine Frage stellen an Herrn Kadi. Herr Kadi, welche Maßnahmen ergreift die Branche, um ein adäquates Konsumverhalten sicherzustellen? Und wie kann denn ein verantwortungsvoller Umgang oder Konsum von Ihrer Seite weiter gefördert werden? Wir haben vorhin von Herrn Dr. Oberhofer gehört, dass Energy Drinks in einer ausgewogenen Ernährung nicht zu suchen haben. Da gibt es natürlich andere Dinge auch noch, andere koffeinhaltige Getränke, auf die das sicherlich auch zutrifft. Also was kann die Branche proaktiv tun, um diesem Problem zu begegnen? Weil Verbot ist immer so der letzte Schritt. Vielleicht sollten Sie da vorher noch mal Wege aufzeigen.
Herr Kadi, bitte schön. Die Frage ging an Sie. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Der moderate Konsum von Energydrinks ist auch ein Anliegen der Branche. Ich habe es in meinem Eingangsstatement erwähnt. Es haben so gut wie alle nationalen Verbände in Europa und auch weltweit eigene Verhaltenskodizes. Energy Drinks Europe hat einen Verhaltenskodex und es gibt auch einen vom globalen Erfrischungsgetränkeverband. Die Maßnahmen, die wir da drin vorsehen, sind mannigfaltig. Ich bleibe jetzt mal bei der Information über die Produkte als solche. Unser Ziel ist es, alle Konsumenten von Energy Drinks darüber zu informieren, wie sich die wirklich zusammensetzen. Darum hatten wir auch schon vor der europäischen Regelung kein Problem mit der Angabe des Koffeingehalts. Ich erinnere an die RKI-Studie, die sagt, Hauptmenge bei Jugendlichen kommt von Kaffee und Tee. Da wissen die Jugendlichen in der Regel nicht, wie viel Koffein drinnen ist, weil es nicht verpflichtend ist, das zu kennzeichnen. Warum man das in der EU bei der LMIV nicht gemacht hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Das heißt, Informationen über die Produkte, ein ganz wesentlicher Punkt sind für uns Portionsgrößen, die heute auch schon oft aufgetaucht sind. Wir haben bei Energy Drinks Europe eine empfohlene Portionsgröße von 250 Milliliter. Und ich sage ganz klar, wir können unsere Mitglieder nicht verpflichten dazu, weil das durchaus auch kartellrechtliche Hintergründe haben kann. Anders sieht es natürlich aus, wenn ein Gesetzgeber sagt, wir wollen hier eine Verpflichtung durchführen. Das ist dem Gesetzgeber möglich, uns aber nicht verpflichtend. Das heißt, Informationen über die Produkte, moderater Konsum und auch was Marketing betrifft, es wird immer gesagt, die Produkte zielen auf Kinder und Jugendliche, das tun sie nicht. Die Zielgruppe sind junge Erwachsene. Natürlich ist es auch möglich, dass es hier Mitnahmeeffekte gibt. Aber was das Marketing und die Werbung der Firmen betrifft, ist das die erklärte Zielgruppe.
Vielen Dank. Wir haben auch hier eine Punktlandung mit der Zeit und es geht weiter mit Bündnis 90 Die Grünen. Es stehen 7 Minuten für Frage und Antwort zur Verfügung und das Wort hat Kollegin Renate Künast.
Danke, Herr Vorsitzender. Danke erstmal an alle Sachverständigen, auch die Vertreterin des Bürgerrats. Ich möchte meine erste Frage an Herrn Haas, Professor Haas richten. Es sind ja jetzt hier einige Aussagen getroffen worden, dass es eigentlich um ganz wenig Jugendliche ginge, zum Beispiel, und dass Information ausreichen würde. Und da würde ich gerne von Ihnen hören, wie konkret Ihre Erfahrung ist. Sind es so wenige oder was sehen Sie da? In welchen Altersgruppen erleben Sie den Konsum? Und vielleicht können Sie uns schildern, was für ganz konkrete Erfahrungen Sie erlebt haben. Sie haben ja selber gesagt, schon einmaliger Konsum kann schädlich sein, was ja für uns unter dem Gesichtspunkt des Gesundheits- und Jugendschutzes heißen würde, dass wir die Edgar-Studie mit dem chronischen Konsum gar nicht abwarten müssen, sondern es unsere Pflicht ist, Gesundheitsschutz zu betreiben.
Herr Professor Dr. Haas, die Frage ging an Sie. Sie haben das Wort, bitte.
Herzlichen Dank, Frau Künast. Also es sind zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist der einmalige Konsum. Das ist die Studie, die Herr Oberhofer betreut hat, wo wir wirklich eine einzelne Dosis des Erlaubten getestet haben und wirklich bei gesunden, völlig gesunden Kindern über 24 Stunden Effekte gesehen haben. Und einer der interessantesten war zum Beispiel das Schlafverhalten. Die haben eine Stunde weniger pro Tag geschlafen als sie selber als Vergleichsgruppe. Und diese von einer normalen, einfachen Dosis beschriebenen, nicht nur in unserer Studie, auch in vielen anderen Studien beschriebenen Effekte zeigen halt, dass der normale Konsum, wenn man das so nennen darf, erhebliche Wirkung bei Gesunden hat. In der persönlichen Erfahrung, wir machen noch andere Untersuchungen. Wir haben jetzt eine Untersuchung, wo wir an eine Realschule gegangen sind, knapp 1000 Kinder untersucht haben, auch mit Fragebögenaktionen zum anderen Thema. Da kamen die Energy Drinks auch vor. Und da ist es eben mitnichten so, dass die alle nur ein geringer Anteil Energy Drink trinken. Es ist altersabhängig. Die unter 10-Jährigen trinken viel weniger Energy Drinks als die dann postpubertär und dann Richtung Erwachsenenalter gehen. Und ich sag mal so, wenn man so um das überschlägt, wie gesagt, das müssen wir noch genau auswerten, aber überschlägt, dann hat man bei den unter 10-Jährigen kommt man so auf 5% der Kinder, die das schon trinken. Postpubertär geht es dann Richtung 30-40%. Und dann, wenn die so richtig jung erwachsen sind, trinken die fast alle Energy Drinks irgendwann mal. Und die High-Consumer, also die, was die Edgar-Studie auch bringt, das ist irgendwie zwischen 10 und 20% je Altersgruppe. Also das ist wirklich dann viel Energy Drink pro Woche, je älter die werden. Und bekannt ist, dass je früher man anfängt mit den Energy Drinks, umso mehr trinkt man dann als junger Erwachsener und oder als dann als mittelalter Erwachsener.
Danke. Das heißt also,
vielen Dank. Das Wort hat Kollegin Kühner.
Danke. Heißt also, ca. 30% oder sogar mehr auch bei den über 10-Jährigen sind Konsumenten. Und können Sie mir sagen, was eigentlich ein reduzierter Schlaf bei der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen bedeutet und wie Sie die Situation sehen, quasi als Drogeneinstieg?
Die Frage ging wiederum an Herrn Professor Haas. Ja, Herr Professor Haas, Sie haben das Wort.
Ja, also auch das ist so. Auch da gibt es viele Untersuchungen, die publiziert werden aus unterschiedlichen Ländern, USA, Europa etc., dass ein sehr enger Zusammenhang besteht zwischen dem frühzeitigen Konsum von Energydrinks bei Kindern und Jugendlichen und dem späteren Verhalten Richtung zusätzlichen Alkoholkonsum, zusätzlichen Konsum von Cannabinoiden, zusätzlichen Konsum von anderen Drogen. Also dieser Zusammenhang besteht. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage mit dem Schlaf. Wir wissen aus auch wieder anderen Untersuchungen, unabhängig von Energydrinks oder mit Energydrinks, dass die Kinder, die weniger schlafen, haben ein anderes Sozialverhalten. Das fängt an, morgens ohne Frühstück in die Schule zu gehen. Da kann man sich jetzt drüber streiten, welches Frühstück notwendig ist. Aber bis hin zu schlechten Hygieneverhalten, die gehen dann mit ungeputzten Zähnen, ungewaschen in die Schule etc. etc. Also das sind erhebliche Folgen, die wir uns als Kinderärzte für ein, jetzt in Anführungszeichen, normales Jugendlichenverhalten einfach nicht wünschen, weil damit assoziiert ist erhebliche gesundheitliche Probleme und natürlich auch psychosoziale Auffälligkeiten später.
Kollegin Künast, bitteschön.
Jetzt darfst du. Danke. Was ist der schädlichste, nochmal an Herrn Haas, was ist eigentlich der süchtig machende oder gesundheitlich belastendste Stoff in den Energydrinks? Koffein, der Zucker, das Taurin, das, ich suche die Worte. Guana. Da sind ja mehrere Stoffe drin, die eine gesundheitliche Wirkung haben.
Herr Professor Dr. Haas, bitteschön.
Also Koffein ist bekanntermaßen ein Suchtstoff. Das Taurin, was drin ist, ist eine Aminosäure, die ist weniger schlimm. Es gibt das Guarana, das ist ein ähnlicher Stoff wie das Koffein, was auch irgendwie koffeinähnliche Wirkung hat. Und die Kombination macht es. Und der Zucker ist eine ganz andere Geschichte. Der Zucker ist wie viele Süßgetränke etwas auch, was natürlich mit dem Süß und damit den Botenstoffen im Gehirn und dem Belohnungseffekt einen zusätzlichen, sagen wir mal, Gewöhnungseffekt und Abhängigkeitseffekt hervorholt. Also der Mix macht's.
So, Kollegin Kühners hat das Wort.
Danke, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Frau Siegmann von Foodwatch. Hier geht ja die Debatte wieder, wer ist Adressat, Adressatin der Werbung? Was meint Foodwatch, wer Adressat, Adressatin von Werbung ist, wenn Sie sich angucken, wie für Energydrinks geworben wird, von der Farbe, von Aufmachung, von Personen, die angeboten werden?
Ja, wir haben da eine ganz
eindeutige Frage. Die Frage ging an Frau Dr. Siegmann. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Herr Ferber. Also wenn wir uns anschauen, wie über Influencer geworben werden, dann sehen wir da verschiedene Trends. Also wir sehen zum Beispiel Kooperationen von Energydrinkherstellern mit Influencern. Ein ganz typisches Beispiel ist Effect Energy mit dem Influencer Levin Ray. Der hat 3 Millionen Follower auf TikTok und er hat so ein wunderbares Video. Er sitzt auf der Couch, Mama ruft an, Mama sagt, ich komme heute früher von Arbeit zurück. Levin Ray ist total outraged und muss sozusagen schauen, wie kriege ich jetzt die Bude aufgeräumt. Und er räumt 7 Dosen Effect Energy, leere Dosen Effect Energy, schnell in den Müll, bevor Mama von Arbeit kommt. Das sind fast 1,8 Liter Energy Drink. Also ich möchte sagen, in den Minderjährige werden einfach in diesen Videos wiedergespiegelt in ihrer Lebensrealität und ein hoher Energy Drink Konsum wird dort auch suggeriert. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt auch Montana Black, das ist ein Mensch, der sozusagen als Influencer hat 5 Millionen Follower, spielt Videospiele, Leute gucken ihm dabei im Livestream zu und der hat letztes Jahr einen eigenen Energy Drink auf den Markt gebracht, Gönnergy. Natürlich wird das jugendliche Publikum, vor allem junge Männer, also ich meine Minderjährige, Jungen davon total angesprochen. Also für uns zielt es schon auch auf Minderjährige.
So, und wir kommen jetzt zur FDP. Da ist jetzt, ja, die FDP ist dran. Wir stehen 5 Minuten zur Verfügung und das Wort hat Kollege Dr. Hocker.
Ja, vielen Dank. Entschuldigung, dass ich kurz abgelenkt gewesen bin. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte meine erste Frage adressieren an Herrn Dr. Gross. Sie haben gesprochen davon, dass es ja in Deutschland bereits einen Rechtsrahmen gibt, nachdem die Abgabe von Energy Drinks sowohl an Volljährige, vor allem aber auch an Minderjährige geregelt ist. Weil ich habe aus den Wortmeldungen jetzt so ein bisschen den Eindruck gewonnen, das wäre irgendwie so alles Wild West und irgendwie wäre da gar nichts geregelt. Vielleicht darf ich Sie bitten, das nochmal ein bisschen klarer zu ziehen, wie sich da dieser Rechtsrahmen insbesondere für Minderjährige gestaltet. Und die zweite Frage, die ich an Sie richten möchte, ist, wenn die Altersgrenze im Raum steht, inwiefern erwarten Sie, dass tatsächlich, wenn wir zugrunde legen, dass häufig Energydrinks ja auch mit alkoholischen Getränken verkonsumiert werden, wo es Altersgrenzen gibt, inwiefern sind Sie der Ansicht, dass es da tatsächlich einen Effekt, einen Konsumeffekt für Energydrinks gibt, wenn man da mit entsprechenden Altersgrenzen arbeitet? Und meine zweite oder der zweite Ansprechpartner, den ich gerne adressieren möchte, ist Herr Dr. Elrott, der ja auch beim Bürgerrat mitgearbeitet hat. Wir haben ja heute Morgen im Deutschen Bundestag ganz spannende Reden gehört, unter anderem auch über den Wert der parlamentarischen Demokratie. Also wichtig das ist, dass eben von gewählten Abgeordneten bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Und da würde mich interessieren, ich habe das auch schon im Ausschuss mal zum Ausdruck gebracht, als wir dankenswerterweise den Bürgerrat auch zu Gast gehabt haben. Mich erinnern die Diskussionen, die wir jetzt über Energy Drinks führen, an Diskussionen, die auch in diesem Parlament schon vor einigen Jahren mal geführt wurden. Deswegen möchte ich einfach mal vom Prozedere verstehen, was jetzt eigentlich neu oder anders ist an dieser Diskussion und worin genau der Mehrwert der Empfehlung des Bürgerrates besteht. Denn diese Empfehlung, die wir diskutieren, die Abgabe zu erschweren oder zu reglementieren, das sind ja Forderungen, die ja im politischen Raum nicht unbekannt sind, sondern seit Jahren diskutiert werden. Vielen Dank.
So, das ist ein ganzes Bündel an Fragen. Die ersten Fragen gingen an Herrn Dr. Gross und anschließend machen wir dann mit Herrn Dr. Elrott weiter.
Herr Dr. Gross, bitteschön. Herrn Privatdozent Elrott noch Zeit zu lassen und versuche das jetzt mal ganz gebündelt. In der Tat war mein Hinweis darauf, dass Deutschland sehr früh und sehr fundiert auf Grundlage der wissenschaftlichen Risikobewertung sich für einen anderen Weg entschieden hat, nämlich das Einführen von Höchstmengen. Das haben die Schweden, es steht ja in entsprechenden wissenschaftlichen
Gutachten. Herr Dr. Gross, wenn Sie das Mikro ein bisschen näher hernehmen, ich habe das Gefühl, heute ist die Akustik hier im Raum nicht so die allerbeste, aber...
Das tut mir sehr leid, Herr Vorsitzender. Also insofern, der entscheidende Punkt ist, wir haben tatsächlich eine Regulierung, die auf der Risikobewertung beruht. Und es führt ein bisschen jetzt zu dem Punkt der Abgabesituation Alkohol. Tatsächlich, das ist eben angesprochen, haben wir natürlich für Wein und für Bier die Altersgrenze 16. Die Produkte, die mit Energydrinks klassischerweise kombiniert werden, haben die Altersgrenze 18. Deswegen würde ich ganz provokant, weil ich nur wenig Zeit habe, nochmal die Frage stellen. Wir haben ja auch gehört, wie Altersgrenzen dann auch psychologisch wirken. Wenn wir schon der Auffassung sind, dass diese Abgabeverbote und jugendschutzrechtlichen Regelungen heute gelten, dann haben wir keinen Handlungsbedarf an dieser Schnittstelle, was die Kombination von Energydrinks und Alkohol angeht. Und die Produktkategorie wird über einen anderen rechtlichen Approach in Deutschland und in der europäischen Ebene geregelt. Insofern hoffe ich, dass ich die Fragen zumindest jetzt so beantwortet habe, dass Herr Elrott auch noch Zeit hat, antworten zu können.
Herr Dr. Elrott, bitte schön, Sie haben das Wort.
Es geht um die Funktionalität des Bürgerrats zusätzlich zu den Themen, die politisch sowieso schon gesetzt waren, zum Beispiel im Ausschuss. In der Tat hat man ein neues, nennen wir es mal Bottom-up-Gremium hier, was Themen, ja sagen wir mal, die Menschen im Bürgerrat haben Themen herausdestilliert in mehreren Arbeitsrunden, die sie für wichtig halten, politisch für wichtig halten. Und in der Tat gibt es hier natürlich eine Deckung, weil das Thema ja schon politisch bereits auf der Agenda war. Und der Bürgerrat hat eindeutig gesagt, uns ist das wichtig. Uns ist das wichtig, weil die Gesundheit der Heranwachsenden wichtig ist und weil wir auch wahrnehmen. Und das ist ohne, dass irgendeine Fachexpertise zur Seite gestanden hat, sondern das haben die Mitglieder des Bürgerrats erst mal selbst entschieden, dass dieses Thema wichtig ist, weil sie in ihrem eigenen Umfeld einfach erleben, dass da Kinder und Jugendliche sind, denen das möglicherweise nicht gut tut. Und darum haben sie gesagt, das Thema muss politisch auf die Agenda und haben sich die Fachexpertise ins Haus geholt, hier in Form von Herrn Hulpke-Wette, und dann auch diese Empfehlung formuliert, obwohl sie politisch schon da war. Aber es zeigt einfach diese Deckung an dieser Stelle, dass die Menschen letztlich sich das wünschen, was politisch schon auf der Agenda war. Das ist ja nicht in allen Punkten so, aber in diesem Punkt ist es auf jeden Fall deckungsgleich und sicherlich auch ein Grund, warum wir das heute hier diskutieren.
So, vielen Dank. Wir sind schon über die Zeit. Und wir kommen dann jetzt zur AfD. Es stehen insgesamt 4 Minuten für Fragen und Antwort zur Verfügung. Das Wort hat Kollege Felser.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an Sie, dass Sie gekommen sind. Sie machen hier eine wichtige Arbeit. Wir sitzen ja wegen des Bürgerrates hier. Deswegen meine erste Frage an den Bürgerrat, vielleicht an Frau Raubenheimer. Wie hatten Sie sich den Prozess vorzustellen? Sie haben ja ein wichtiges Thema gefunden, am Schluss dann aber auf Platz 8 ziemlich weit hinten runtergerankt. Mich würde einfach nur interessieren, was war Ihnen dann in der Diskussion wichtiger, die Mündigkeit der Jugendlichen, die freiheitliche Entscheidung oder eben dieses Gesetz, diese Verbote? Also was war dann am Schluss so schwierig, das vielleicht noch weiter vorne zu platzieren?
Die Frage ging an Frau Raubenheimer vom Bürgerrat. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Also uns war erstmal wichtig, dass wir dieses Thema überhaupt wieder auf den Tisch bringen und haben deswegen auch eine Spannweite von 16 oder 18 gegeben, damit man halt einfach mehr Diskussionsfreiraum hat. Und ich glaube, dass Jugendliche schon mündig sind. Deswegen wäre ich auf jeden Fall persönlich für eine Altersgrenze mindestens ab 16, weil halt sehr viele Kinder auch Energies kaufen, was ich auch jeden Tag in meinem Privatleben sehe, und das nicht reguliert wird. Und das wäre schon mal ein Anfang, Energydrinks quasi auf 16 zu reduzieren, dass nur noch 16-Jährige das kaufen dürfen.
Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Felser.
Ja, die zweite Frage geht an Herrn Kadi. Sie haben ja schon ein bisschen was über das Marketing gesprochen. Sie schreiben sicher auf Ihren Fahnen, dass Ihr Unternehmen für Transparenz steht. Meine Frage wäre, Sie müssen jetzt keine Geschäftsgeheimnisse erzählen, aber vielleicht grob, wenn Sie uns sagen könnten, wie denn Ihr Marketingbudget aufgeteilt ist. Was fließt in die Influencer-Szene, was fließt in Social Media, was ist klassische TV-Werbung? Wenn Sie da vielleicht mal einen Anhalt geben könnten, was Sie da im Marketing machen.
So, die Frage ging an Herrn Kadi. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Ja, die Frage kann ich Ihnen deswegen leider nicht beantworten, weil das Daten sind, die nur die Firmen haben, die diese Marketingmaßnahmen durchführen. Und auch der Austausch dieser Daten auf einer Verbandsebene unter Umständen wettbewerbsrechtlich bedenklich oder nicht möglich wäre. Das heißt, uns liegen keine konsolidierten Zahlen vor, wie die Marketingbudgets der einzelnen Firmen ausschauen. Diese Informationen können nur die Firmen jeweils für sich geben.
So, das Wort hat Kollege Felser.
Ja, noch eine Nachfrage. Sie konnten ja sagen, an welche Zielgruppe sich das Marketing richtet. Da haben Sie anscheinend Zahlen. Man kann ja heute wirklich sehr, sehr zielgruppengenau Werbung machen bei TikTok oder bei Facebook oder wo auch immer. Aber ich habe eine ganz andere Frage noch in der letzten Minute. Gibt es denn Schätzungen oder gibt es denn bei Ihnen Überlegungen, welche Auswirkungen es auf den Umsatz Ihrer Unternehmen hätte, wenn eine Altersbeschränkung tatsächlich gesetzlich verordnet wird? Gibt es da irgendwelche Überlegungen und Zahlen?
Die Frage ging wieder an Herrn Kadi. Herr Kadi, Sie haben das Wort.
Gibt es keine Schätzungen, die konkret sind? Die Auswirkungen werden als nicht allzu hoch erachtet. Ich mag jetzt einige überraschen, auch mit den Zahlen, die Sie hier operiert haben. Ich weise noch einmal auf die Verzehrsdaten hin, die uns tatsächlich und gesichert vorliegen, nämlich die vom RKI. Viele andere Zahlen, die wir hier hören, sind Zahlen, die entweder statistisch nicht gesichert sind, die auch aus Einzelfallbeobachtungen kommen. Wenn es darum geht, und ich sage es nochmal, oder ich greife das auf, was Professor Haas gesagt hat, worum geht es hier? Es geht um Koffein. Das ist die Zutat, die uns am meisten beschäftigt. RKI sagt klar, bei Jugendlichen kommen trotzdem die höchsten Mengen aus Kaffee und Tee. müsste man da konsequent sein und sagen, wenn ich hier eine Altersbeschränkung mache, erweitere ich die dann auf alle Produkte, die Koffein enthalten, oder lasse ich es bleiben? Weil sonst setzen Sie eine Maßnahme in Kraft, die letztendlich, wenn es um die öffentliche Gesundheit geht, nicht den gewünschten Erfolg hat.
So, und wir kommen zur Gruppe Die Linke. Das Wort hat Kollegin Ladendorf.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, ich möchte darauf hinweisen, es wurde ja schon gesagt, Themen, die schon auf der politischen Agenda sind. Tatsächlich haben wir uns, die für gesundheitlichen Verbraucherschutz im Ausschuss zuständig sind, schon auch mit Energy Drinks befasst, und zwar in einer Selbstbefassung, die Die Linke beantragt hat. Anlass war die Marktuntersuchung von Foodwatch zu entsprechenden Getränken. Und deswegen meine Frage auch an Frau Dr. Siegmann. Sie haben Marktbeobachtungen zu dem Thema gemacht. Welche Erfahrungen haben Sie daraus gewonnen?
Die Frage ging an Frau Dr. Siegmann. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Genau, also das mit den Influencern habe ich ja schon ein bisschen ausgeführt, aber tatsächlich das Marketing prasselt auf Kinder und Jugendliche an verschiedenen Orten ein. Ich war dieses Jahr viel im Feld unterwegs, also in Supermärkten. Es ist mir aufgefallen, dass es in Supermärkten teilweise an 5 Stellen in einem Supermarkt Energy Drinks Aufsteller gibt. Das ist also etwas, was sehr omnipräsent ist. Ich habe auch beobachtet, dass einzelne Händler Energy Drinks jede einzelne Woche im Angebot haben. Das heißt, ich kann einen halben Liter für unter einen Euro kaufen. Das heißt, zum kleinen Taschengeldpreis ist es immer verfügbar. Und wir haben ja gerade gehört, es würde nicht viel Umsatz sozusagen wegfallen. Also ich verstehe jetzt nicht so richtig, warum über das kleine Stöckchen nicht springen kann. Und dann kann man auch eine Grenze einziehen, wenn es nicht so viel Umsatz ist. Genau. Wir haben zum Beispiel auch die Produktgestaltung. Herr Oberhofer hatte ja noch mal darauf hingewiesen, ist verspielt, hat Schmetterlinge drauf, hat teilweise cool wirkende Tiere. Für uns als Foodwatch sind das eindeutig die Kriterien für Kindermarketing. Und deswegen haben wir es in der aktuellen Kindergetränkestudie, die wir vor ein paar Wochen veröffentlicht haben, auch wieder mit einbezogen. Weil Energy Drinks neben dem Koffeingehalt einfach die zuckrigsten Getränke sind, die wir so auf dem Markt haben. Und wir haben gehört, Fehlernährung, riesiges Problem. Und auch Aufklärung ist da manchmal schwierig, weil eigentlich erreichen Sie mit Aufklärung nur Menschen, die einen hohen sozioökonomischen Status haben. Also, um es klar auszudrücken, Kinder von eher gut gebildeten Menschen. Die, die aber viel verzehren, wir haben gelesen bei RKI, 3-mal so viele Leute mit schlechtem sozioökonomischen Status konsumieren viel mehr Energy Drinks, die Kinder, die müssen wir doch schützen. An die kommen wir mit Aufklärung nicht ran. Deshalb braucht es ein Verbot.
Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur zweiten Frage- und Antwortrunde. Und es beginnt wiederum die SPD-Fraktion. Wiederum 11 Minuten plus die, wo du noch vom vorherigen Mal noch gut geschrieben hast. Das Wort hat Rita Hagel-Kehl. Bitte schön.
Dankeschön. Meine Frage geht an Frau Dr. Rempe. Rempe, ja. Wir haben jetzt viel über Koffein gesprochen, aber Sie, glaube ich, können uns noch genauer aufklären, auch über die anderen Inhaltsstoffe, die drin sind, weil die sind ja wahrscheinlich auch aus einem bestimmten Grund darinnen. Und wie Sie das einschätzen, ob die gesundheitsschädlicher sind, manche als andere. Wir haben ja aus Frankreich gehört, die haben jetzt Taurin verboten, glaube ich. Oder gibt es da vielleicht Möglichkeiten, dass man auch sagen kann, da sind noch mal andere Substanzen drin, die eben auch noch mal schädlicher sind als andere?
Die Frage ging an Frau Dr. Rempe. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also tatsächlich ist es so, dass Sie hatten es angesprochen, das Verbot von Taurin in Frankreich ist das eine. Insgesamt ist aber meines...
Wir haben ein technisches Problem.
Ach so, dann nehme ich das. So, jetzt bin ich zu kurz. So, jetzt besser. Ja, meines Wissens ist die wissenschaftliche Risikobewertung bei den anderen Stoffen, ja, ich sage jetzt einfach mal verglichen mit dem Taurin, mit dem Koffein, letztlich nicht so weit. Also der Fokus ist auf Koffein gerichtet. Die anderen Stoffe sind, ja, meines Wissens traditionell in Energy Drinks drin. Es gibt beispielsweise auch hinsichtlich der Health Claims Bewertung keinerlei Gutachten, die sich konkret jetzt schon mit den Stoffen befasst haben. Ich würde sagen, es ist vergleichsweise offen. Also wir haben Höchstmengen. Möglicherweise kann Herr Dr. Groß da noch weitere Ausführungen zu machen. Er hat es ja angesprochen, dass das geregelt ist. Da wird es eine wissenschaftliche Grundlage möglicherweise geben, aber im Fokus stehen sie tatsächlich nicht.
So, das Wort hat Kollegin Hagel-Kehl.
Dankeschön. Mich würde auch noch mal interessieren, weil es wurde ja auch vom Zuckergehalt gesprochen und ich habe gesehen, dass es auch welche gibt mit Süßungsmittel. Würden Sie sagen dann, das wäre eine bessere Alternative? Und außerdem würde mich noch mal interessieren, wo ist der Unterschied zu diesen Sportgetränken? Es gibt ja ziemlich viele Sportgetränke auch. Wo ist der Unterschied zwischen Energydrinks und diesen Sportgetränken?
Die Frage ging auch an Frau Dr. Rempe. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Also vielleicht fange ich mal mit den Sportgetränken an. Also der Begriff Sportgetränke ist nicht legal definiert. Das ist letztendlich ein Erzeugnis, ein Erfrischungsgetränk eigener Art. Nach meinem Kenntnisstand sind die Energy Drinks ausdrücklich keine Sportgetränke. Nichtsdestotrotz, ich hatte es ja auch in meinem Statement gesagt, dass Sportsponsoring ist bei Energy Drinks weit verbreitet. Es gibt einen namhaften Fußballverband, der ja auch sehr eng mit einem Energy Drinks verbunden ist. Die Energy Drinks sind keine Sportgetränke. Jetzt hatten Sie noch gefragt nach den Süßungsmitteln. Also ein Energy Drink mit Süßungsmitteln ist mit Sicherheit keine bessere Alternative. Ich meine, auch die Süßungsmittel, wir haben Grenzwerte für Süßungsmittel in Erfrischungsgetränken. Auch die haben eine wissenschaftliche Grundlage. Trinke ich also mehr Erfrischungsgetränke mit Süßungsmitteln, ist eben auch dieser Wert irgendwann erschöpft. Und man kann sich an der Stelle natürlich dann auch wiederum die Frage stellen, woher haben Energy Drinks eigentlich noch ihre Namen? Also gerade dieser Begriff Energy Drink, also Energy, das impliziert ja tatsächlich eine leistungssteigernde Wirkung. Die Frage ist, worauf fußt die? Der Koffein-Claim ist nach wie vor on hold. Möglicherweise ist es der Zuckergehalt, der uns die Energie hier liefert. Also ich denke, da sind auch insgesamt Fragen offen. Möglicherweise wird eine Zulassung von einem Koffeinclaim irgendwann auch eine Lösung bringen, aber möglicherweise auch nicht. Also ich glaube, da ist rechtlich einiges im Unklaren auch.
So, das Wort hat Kollegin Hagel-Kehl.
Ja, dann würde ich zunächst, oder ich würde beide noch mal fragen, Frau Dr. Rempe und Herrn Dr. Oberhofer, Weil Sie jetzt auch gerade gesagt haben, da ist noch ziemlich viel unklar. Glauben Sie, dass eben noch wir weitere Studien brauchen, dass wir hier viel mehr Forschung brauchen für so ein Gebiet? Oder was sollten wir als Politik hier noch veranlassen, wenn noch so viel unklar ist, wie Sie jetzt meinen, von den Zusatzstoffen? Oder ich weiß jetzt nicht, was Herr Dr. Oberhofer im medizinischen Bereich, also Sie bei den Stoffen und Herrn Dr. Oberhofer vielleicht vom medizinischen Bereich, was er glaubt.
So, Frau Dr. Rempe, den ersten Teil der Frage ging an Sie.
Ja, ich hatte es ja zum Abschluss meines Statements auch schon gesagt. Es gibt ja Händler, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, die im Sinne ihrer Primärverantwortung für die Lebensmittelsicherheit ja auch freiwillig eine Altersgrenze umsetzen. Die tun das ja, denke ich, schon auch, weil es eine wissenschaftliche Grundlage gibt, wissenschaftliche Studien gibt, die klar auf Risiken hindeuten. Da frage ich mich, warum gibt es andere Händler, die sich eben dieser Verantwortung dann letztlich, warum die diese Verantwortung nicht wahrnehmen. Und wenn seitens der Industrie zum Beispiel auch angesprochen wird, wir haben Verhaltenskodizes, also freiwillige Selbstverpflichtungen, das ist gut. Aber gerade der Markt der Energy Drinks ist ja nun auch, der wächst. Und wir haben große Player, wir haben aber auch ganz, ganz viele kleine. Und die sind meines Wissens nicht einschlägigen Verhaltenskodizes unterworfen. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist dann Tätigwerden dringend geboten.
Dr. Oberhofer, der zweite Teil der Frage gegen Sie. Sie haben das Wort.
Aus meiner medizinischen Sicht denke ich, dass wir eine ausreichende Datenlage haben. Wir haben verschiedene Studien bei Kindern, bei Erwachsenen, verblindet systematische Daten, die wir erhoben haben. Wir konnten ganz klar aufzeichnen, dass der Konsum von Energy Drinks mit unerwünschten Herz-Kreislauf-Wirkungen bei Kindern und Jugendlichen assoziiert ist. Das konnte man auch bei Erwachsenen noch in viel größeren Fallzahlen aufzeigen. Jetzt kriegen wir noch zusätzlich die Studienergebnisse der Edgar-Studie. In der klinischen Praxis sieht man negative Auswirkungen häufig in der Notaufnahme, in der Kinderarztpraxis. Meines Erachtens muss da nicht weiter gewartet werden.
So, vielen Dank. Und das Wort hat Kollegin Hagel-Kehl.
Ich hätte noch mal eine Nachfrage an Herrn Dr. Oberhofer, weil ich bin ja keine Medizinerin. Können Sie vielleicht erklären, weil es heißt ja immer, das erhöht den Blutdruck. Welche Auswirkungen hat es, wenn jetzt jemand schon von Jugendalter an immer mit erhöhtem Blutdruck rumläuft? Also, weil ich habe immer niedrigen Blutdruck, jetzt kann ich es nicht nachvollziehen genau. Also welche, und das ist ja unschädlich angeblich. Also welche Auswirkungen das eben hat langfristig auf einen Menschen, wenn der jetzt ab Kindesjugendalter schon erhöhten Blutdruck hat? Das würde mich interessieren.
Die Frage ging an Herrn Dr. Oberhofer, bitte schön, Sie haben das Wort.
In der Medizin nennen wir Bluthochdruck auch den Silent Killer, tut nicht weh, ist aber, kann zu massiven Folgeschäden führen, Dilatation vom Herzen, Gefäßveränderungen, Schlaganfall, Herzinfarkt. Also Bluthochdruck ist ein massives gesellschaftliches Problem, und wenn man den Blutdruck im Kindesalter gut einstellen kann und den dann auch im Erwachsenenalter senken kann, hat es immense Auswirkungen auf eine gute kardiovaskuläre Entwicklung von unserer Gesellschaft, und auch spätere Folgeschäden, die dann im Erwachsenenalter auftreten können, könnte man dann verringern und die Gesundheitskosten dann auch deutlich verringern.
Vielen Dank. Das Wort hat nochmal Kollegin Hagel-Kehl. Noch 4 Minuten 42 Sekunden für den Fall, dass du die Uhr nicht sehen kannst.
Ich habe noch eine ganz kurze Frage an den Herrn von Energy Drink Europe. Sie sagten vorher, also Jugendliche sind nicht so ihre Zielgruppe oder die trinken gar nicht so viel Energy Drinks. Jetzt zeigen uns die Statistiken, dass da ein wahnsinniger Anstieg ist bei diesen Energy Drinks. Bedeutet das jetzt, dass die Rentner alle Energy Drinks trinken, oder wer trinkt das Zeugs dann, also wenn es die Jugendlichen nicht sind?
Herr Kadi, Sie haben das Wort.
Sie müssen bitte unterscheiden zwischen einem absoluten und einem relativen Wachstum. Energy Drinks haben am Erfrischungsgetränkemarkt in Europa einen Anteil von wenigen Prozent. Das heißt, wenn Sie im Laufe von 10 Jahren es geschafft haben, hier Ihren Anteil von 1 auf 2% zu steigern, ist die Schlagzeile, der Verkauf von Energy Drinks hat sich verdoppelt. Das ist zwar richtig, aber nur wenn man die Zahlen dahinter anschaut und sagt, es geht hier um, wie groß ist der Wachstum wirklich von den absoluten Mengen gesehen. Und wie gesagt, wir sind, was die Anteile betrifft, insgesamt am Erfrischungsgetränkemarkt bei wenigen Prozent, wenn es um Energydrinks geht. Und das ist durchlaufend durch Europa, und Deutschland gehört eher schon zu den höheren Ländern, was den Verzehr betrifft. Wenn Sie mir erlauben, Sie haben die Frage vorher gestellt, würde ich ganz kurz auf die anderen Zutaten von Energydrinks eingehen, speziell Taurin und Glucuronolacton, wo ich nur darauf hinweisen will, dass die EFSA ein eigenes Gutachten darüber gemacht hat und diese Zutaten als sicher erachtet hat. Und dass dieses EFSA-Gutachten zum Beispiel auch die Risikobewertungsgrundlage für die Risikomanagementmaßnahmen in Deutschland war, wie es der Dr. Groß erwähnt hat, wo die Höchstmengen in der Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung festgelegt wurden. Das heißt, mir ist es wirklich wichtig, hier zu sagen, diese Zutaten wurden alle im Risiko bewertet, und es gibt dafür auch von der EFSA entsprechende Gutachten. Also wir sind hier nicht im Studienlernraum und haben kein Wissen darüber, wie sicher diese Zutaten sind. Danke.
Vielen Dank. Und das Wort hat nochmal Kollegin Hagel-Kehl, oder? Also man muss die Redezeit auch nicht ausschöpfen. 2 Minuten noch. Gut, 2,5 Minuten.
Dann würde ich die Frage an Foodwatch nochmal stellen. Was glauben Sie, wer sind diejenigen, die jetzt mehr trinken? Also, oder sehen Sie das auch so wie der Herr von Energy Europe, ob das eben jetzt das nur ein ganz geringer Zuwachs ist von Absatz?
Ja, wir haben Herr Dr. Siegmann, Sie haben das Wort.
Danke, Herr Färber. Danke, Frau Hagel-Kehl, für die Frage. Ja, es ist so, dass wir hier alle über veraltete Zahlen sprechen. Das ist uns allen klar. Auch die vom RKI hinlänglich bemüßigten Zahlen sind von 2015 bis 2017 erhoben. Als ich vorhin sagte, dass der Absatz von Energy Drinks von 5 Millionen Liter auf fast 9 Millionen Liter sozusagen die Einheit ist vielleicht nicht richtig, Entschuldigung. Es ist auf jeden Fall krass gestiegen. Das ist ja noch gar nicht mit in diesen Daten drin. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn der Absatz sich fast verdoppelt, dass er das bei Jugendlichen und Kindern nicht tut. Das ist, also das erscheint mir einfach nicht logisch. Wenn es so einen Absatzrausch gibt, warum sollte der an Kindern und Jugendlichen vorbeigehen? Zumal ich vorhin ausgeführt habe, dass das Marketing meiner Meinung nach darauf zielt. Und wir haben veraltete Zahlen, die von der EFSA sind von 2013, die vom RKI 2015 bis 2017. Wir haben keine aktuellen Zahlen. Ich würde es mir anders wünschen.
Vielen Dank. Noch eine Minute. Okay, dann kommen wir zur Unionsfraktion. Es stehen auch hier 11 Minuten zur Verfügung. Das Wort hat Kollegin Stump.
Ja, vielen Dank, Herr Ferber. Meine Frage geht an die beiden Ärzte, an den Herrn Professor Haas und an den Dr. Oberhofer. Sie hatten vorher erwähnt, dass ja die Energy Drinks so eine Art Einstiegsdroge darstellt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden das erwähnt hatte. Mich würde einfach mal interessieren, jetzt im Vergleich, weil wir ja dieses Jahr Cannabis legalisiert haben, wie schätzen Sie aus medizinischer Sicht ein, ist die 250 Millidose Energy Drink auf Dauer gefährlicher oder der Konsum von Cannabis? Weil wir jetzt bis 18 schauen, dass die Kinder wirklich altersgerecht und dass sie jetzt solche Sachen verbieten. Und ab 18 sind wir dann hier wirklich, dürfen die alles frei machen. Deswegen auch nochmal die Frage aus rein medizinischer Sicht, wo halten Sie einfach den Gefahrenstoff als gefährlicher, wenn man einfach auf Dauer im Endeffekt dann anfängt, auch bestimmte Bereiche zu konsumieren?
So, die Frage ging an Herrn Professor Dr. Haas und ich glaube an Herrn Dr. Oberhofer auch. Wer beginnt, Herr Dr. Haas?
Also ich glaube, das ist ein bisschen schwierig miteinander zu vergleichen. Es ist wie wenn Sie Obstler mit Kirschwasser, mit Whisky, mit Wodka vergleichen, so ungefähr, wenn man das mal als Beispiel sagen kann. Das sind alles potenzielle Suchtstoffe, die alle zu einer längerfristigen oder späteren erhöhten Risikokonsum von Rauschmitteln und Suchtmitteln führt. Es gibt nach all dem, was ich weiß, keine wissenschaftliche Untersuchung, die das eine mit dem anderen verglichen hat. Wir wissen aber von allen, dass je früher man anfängt, desto mehr ist der Konsum hinterher.
Herr Dr. Oberhofer, bitte schön. Wollen Sie das noch ergänzen?
Ich habe nichts zu ergänzen. Danke.
So, dann hat Kollege Auerhammer das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte Herrn Dr. Haas noch mal nachfragen. Halten Sie dann die Legalisierung von Cannabis für unproblematisch im Vergleich zu den Energydrinks?
Also, Dr. Haas, Sie haben das Wort.
Ich weiß jetzt nicht, was das zu dem Thema zu tun hat, aber ich kann das persönlich gerne beantworten. Ich halte das eine, also das Cannabis-Legalisierung, halte ich für einen groben Fehler, persönlich, als Kinderarzt, als Arzt. Aber ich glaube, das steht jetzt hier nicht so zur Diskussion.
Vielen Dank. Das Wort hat Kollegin Stump.
Dann geht meine nächste Frage an die Frau Professor Schwerterle. Da habe ich eine Frage im Hinblick auf die Altersbegrenzung, die ja heute diskutiert wird. Wären denn aus Ihrer Sicht freiwillig Verkaufsverbote an Kinder und Jugend und Bildungseinrichtungen, wie es in Estland beispielsweise schon praktiziert wird, sinnvoll? Oder halten Sie die allgemeine Altersgrenze für notwendig und aus welchen Gründen?
Frau Professor Schwerterle, Sie haben das Wort.
Als ehemalige Vizepräsidentin vom BFR und als Präsidentin vom MRI möchte ich noch mal betonen, das ist eine Managemententscheidung. Wenn Sie mich als Person, als Privatperson fragen, gebe ich Ihnen eine andere Antwort. Die steht hier aber nicht zur Diskussion. Hier bin ich als Fachperson eingeladen. Es gibt aktuell keine wissenschaftliche Datenbasis, mit der ich diese Altersgrenze ablesen kann. Es ist eine Managemententscheidung, ob man das möchte oder ob man das nicht möchte. Ich finde es spannend, was andere Länder machen, aber das steht nicht zur Diskussion. Ich möchte vielleicht aber noch eine Sache sagen. Es ist richtig, und das wurde heute mehrfach gesagt, dass Energy Drinks erstmal sichere Lebensmittel sind. Die Sicherheit eines Lebensmittels basierend auf einer Risikobewertung beruht aber immer auf der Aktualität einer Risikobewertung. Wir haben mehrfach gehört, dass die Risikobewertungen etwas älter schon sind. Sie haben auch nicht die Kombination der Stoffe beachtet, muss man auch ganz klar sagen.
Vielen Dank. Das Wort hat Kollegin Pahlmann.
Auch ich würde noch mal eine Frage an Frau Professor Dr. Schwerterle richten. Und zwar geht es darum, dass ja eine Empfehlung zu Verkaufsverboten oder Werbebeschränkung vom RKI eigentlich nicht ausgesprochen wurde, aber wohl eine Absenkung der gesetzlich zulässigen Koffeinhöchstmenge ins Spiel gebracht wurde. Was halten Sie von dem Vorschlag? Und da anschließend würde ich gleich die Frage noch mal an Herrn Kadi richten. Was sagt denn die Branche zu der Möglichkeit der Herabsenkung der gesetzlich vorgeschriebenen Koffeinhöchstmengen? Geht das? Ist das machbar? Wäre das ein Weg, etwas zu verbessern?
So, der erste Teil der Frage ging an Frau Professor Dr. Schwerterle. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Nochmal ein Nachsatz dazu. Ein Energy-Drink ist ein sicheres Lebensmittel bei einem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Die
Höchstmenge für Koffein, die abgeleitet wurde, basiert auf einer Risikobewertung. Ob die Konzentration gesenkt wird oder nicht, ist wiederum eine Managemententscheidung. Sie basiert nicht auf der wissenschaftlichen Risikobewertung. Es tut mir sehr leid, dass ich dazu nichts anderes sagen kann, aber das Lebensmittel ist bei einem bestimmungsgemäßen Gebrauch sicher. Inwieweit der bestimmungsgemäße Gebrauch geregelt wird für verschiedene Altersklassen, das obliegt nicht einer Risikobewertung.
Vielen Dank. Und der zweite Teil der Frage ging an Herrn Kadi. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Danke mal für das klare Statement, was die Sicherheit betrifft, auch von einem deutschen Bundesinstitut. Zur Koffeinhöchstmenge. Vielleicht ein Vergleich. Eine Dose Energy Drink, normale Dose 250 Milliliter, hat in etwa den Koffeingehalt einer Tasse Kaffee. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen hier die Koffeinhöchstmengen senken und Sie schauen sich an, sowohl bei Jugendlichen als auch vor allem bei Erwachsenen, wo die Hochverzehrer vor allem im Kaffee zu Hause sind, wäre meine nächste Frage, ob Sie diese Maßnahme auch für Kaffee umsetzen wollen. Ich gebe Ihnen auch noch einen Vergleich. Wenn ich durch Berlin gehe, gibt es, glaube ich, eine Kaffeehauskette, die jeder sehr gut kennt, mit amerikanischen Namen. Wenn Sie sich dort eine von diesen sehr großen Bechern mit Kaffee bestellen, ganz egal, ob heiß oder kalt, bekommen Sie in etwa eine Einzeldosis von 200 Milligramm Koffein serviert. Also wieder zur Verhältnismäßigkeit der Maßnahme. Was wir in der Branche sehr wohl diskutieren, was auch andere Länder gemacht haben, regulativ, ist mit einer Höchstmenge zu arbeiten, die ident ist für Deutschland, 320 Milligramm pro Liter, aber für eine Packung eine Höchstmenge an Koffein vorzusehen. Zum Beispiel zu sagen, dass die Packung dann, ganz egal wie groß sie ist, also Sie haben immer diese Grenze von 320, aber wenn eine Packung größer wird, darf sie, ich nenne es nur ein Beispiel, zum Beispiel nicht mehr als 200 Milligramm Koffein enthalten. Das hat den Effekt, dass auch sehr große Portionsgrößen der Verpackungen, die angeboten werden, einen Koffein-Cap haben, um hier einen zu hohen Koffeinverzehr zu vermeiden. Das kann man sich durchaus überlegen, haben andere Länder auch gemacht.
Vielen Dank. Sind noch weitere Fragen?
Dann würde ich vielleicht an Frau Dr. Frau Raubenheimer noch mal die Frage stellen, weil Sie haben das ja im Bürgerrat besprochen. Aus welchen Gründen und welchen persönlichen Lebenserfahrungen haben Sie darauf reagiert? Was sind Ihre Vorstellungen für Altersgrenzen? Haben Sie selbst persönliche Erfahrungen oder in Ihrem Umfeld? Das würde mich mehr interessieren.
Die Frage ging an den Bürgerrat. Frau Raubenheimer, bitte schön, Sie haben das Wort.
Also ja, ich habe persönliche Erfahrungen damit. Zum Beispiel arbeite ich neben meinem Studium noch im Einzelhandel und da sehe ich halt, wie viele Kinder und auch sehr junge Kinder Energies kaufen, ohne darüber nachzudenken. Dabei finde ich den Vergleich mit Kaffee auch sehr schwankend, weil ich glaube, ein Kind greift eher zu etwas mit Koffein, was extrem gesüßt ist, auch extrem bunte Dosen hat, anstatt zu einer Packung Filterkaffee oder sonstigen Kaffeeprodukten. Deswegen würde ich sagen, dass das auf jeden Fall getrennt werden sollte, weil man halt einfach sieht, Eltern und auch zum Beispiel Lehrer können nicht kontrollieren, was Kinder sich mit ihren Freunden kaufen. Und man kann auch nicht jetzt ein 10-jähriges Kind ständig beobachten oder es so extrem kontrollieren, dass man jetzt wüsste, ob es Energies konsumiert in der Freundesgruppe oder nicht. Und es reicht auch schon, wenn einer das vielleicht darf und das dann mitbringt und dann alle aus einer sehr großen Dose trinken.
Das Wort hat Kollege Auerhammer, bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Das war ein gutes Stichwort, was die Süßigkeit, der Zuckerhunger von Kindern anbelangt. Deshalb an Herrn Kadi die Frage, was macht die Branche, um bei diesem Inhaltsstoff auch zu reagieren und auch mit Blick auf die Verpackungsgröße. Je kleiner, Sie haben gerade gesagt, bei größeren Verpackungen kann man den Koffeingehalt reduzieren. Gilt es dann auch für Zucker, gilt es auch für den Taurin? Und wie reagieren Sie da? Oder macht es Sinn, kleinere Verpackungen, noch kleinere als 250 Milliliter herzustellen?
Herr Kadi, die Frage ging an Sie. Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Ja, konkret den Zucker. Zuerst mal, um es in Verhältnis zu setzen zu anderen Getränken, die wir kennen. Ein Energydrink ist im Zuckergehalt vergleichbar mit herkömmlichen Limonaden oder auch Fruchtsäften. Das wird sich irgendwo im Bereich 11% bewegen. Da die Energydrinks Teil der Erfrischungsgetränke sind, sind die Commitments, die abgegeben wurden, den Zuckergehalt zu reduzieren, für den Teil der Branche genauso relevant. Da kann Ihnen, wenn es besonders um Deutschland geht, Dr. Groß sicher eine Menge dazu sagen, wie hier der Zuckergehalt im Laufe der Zeit reduziert wurde. Das gilt hier für diese Produktkategorie genauso. Das heißt, hier wird auch daran gearbeitet, den Zuckergehalt kontinuierlich zu reduzieren. Und wenn man sich die Zahlen anschaut für die Branche insgesamt, wurden hier auch gute Fortschritte erzielt.
So, wir haben noch 50 Sekunden. Eine kurze Frage, Kollegin Stump.
Dann habe ich noch eine abschließende Frage an die Professor Frau Dr. Schmertle. Die Frage geht dahin, der Bürgerrat hat empfohlen, Warnhinweise auf Verpackungen anzubringen. Fänden Sie das nochmal einen Schritt in die richtige Richtung, wenn man die Altersbeschränkung jetzt nicht machen würde, aber beispielsweise sich auf Warnhinweisen auf Energy Drinks verständigen könnte?
Frau Professor Schwartle, bitte schön, Sie haben das Wort.
Ja, danke schön. Es gibt ja inzwischen die Warnhinweise, die sind ja auch gesetzlich bindend für alle Getränke, die mehr als 150 Milligramm Koffein pro Liter enthalten. Es gibt aber auch ganz klar Studien aus dem BfR, die zeigen, dass Jugendliche sich nicht so sehr beeindrucken lassen von dieser Art der Warnhinweise. Die gibt es aber schon. Die sind schon gesetzlich bindend.
Vielen Dank. Wir kommen zu Bündnis 90 Die Grünen. Stehen 7 Minuten zur Verfügung. Das Wort hat Kollegin Künast.
Ja. Ich möchte an der Stelle nochmal die Debatte aufgreifen zum Thema Kaffee und Energy Drinks und so, weil das jetzt alles immer so als Beispiel zusammengeworfen wurde. Deshalb geht die Frage an Foodwatch, bei denen ich am meisten denke, dass Sie die Werbung analysiert haben. Sie haben es kurz angetippt. Gibt es denn eigentlich vergleichbare Werbung für Kaffeeprodukte oder für Energy Drinks? Also ich frage mich gerade, habe ein bisschen rumgegoogelt, gibt es für irgendeinen Kaffee, selbst bei dieser berühmten US-Kette, Mangas oder andere Figuren, die insbesondere Jugendliche ansprechen? Oder was ist eigentlich die Differenz der Werbung und Adressaten?
Frau Dr. Siegmann, bitte schön, Sie haben das Wort.
Vielen Dank für die Frage, Frau Künast. Bei der angesprochenen Kette Starbucks, über die wir hier alle reden, ist es so, dass es eine Kette, die von Anfang an darauf geeicht war, einen hochwertigen Kaffee, teure Produkte zu vertreiben. Ich denke nicht, dass diese Kette sich an Minderjährige richtet mit kleinem Taschengeld. Ansonsten, ja, es gibt auch Werbung von Influencern zu Kaffee-Mixgetränke, Emmy Kaffee Latte oder solche Sachen. Es ist aber aus meiner Erfahrung nicht in der Breite, ist mir das aufgefallen, wie bei Energy Drinks. Muss ich aber auch sagen, ich bin eine Campaignerin zum Thema Energy Drinks. Dazu kann ich keine vollumfassende Meinung abgeben.
Vielen Dank. Das Wort hat Kollegin Künast.
Ja. Frau Professor Schwertle hatte wiederholt die EFSA angesprochen und gesagt, es handelt sich bei den Energy Drinks um ein sicheres Lebensmittel. Ohne Zweifel, weil sonst wäre es nicht verkehrsfähig und der Verkehr wäre für jede Altersgruppe, auch die 90-Jährigen, verboten. Logisch, ja. Und dann haben Sie aber auch angedeutet, dass was da eigentlich untersucht wurde, dass es alte Untersuchungen werden und was da untersucht wird. Vielleicht können Sie uns das mal auseinandertrennen. Was ist Lebensmittelsicherheit, die dazu führt, dass ein Produkt nicht aus dem Verkehr gezogen wird? Was ist da eigentlich untersucht worden an der Stelle? Welche einzelnen Inhaltsstoffe oder gab es da auch Untersuchungen zur Frage kombinierter Konsum, also wenn noch ein bisschen Alkohol getrunken wird oder andere illegale Drogen genommen werden? Ich frage das auch unter dem Hintergrund Alkopops, mal von einer, glaube ich, von der CDU, sehr tapfer und schnell für Jugendliche verboten. Dann waren sie irgendwie auch weg. Fand ich eine gute Geschichte. Die waren aber auch lebensmittelsicher. Also wir haben sie nicht aus Sicherheitsgründen verboten, sondern weil wir gesagt haben, hier wird unsere Jugend gefährdet.
So, der erste Teil der Frage ging an Frau Professor Schwertle und der zweite Teil dann an die CDU, oder? Okay, gut. Frau Professor Schwertle, bitteschön.
Gut, danke schön, Frau Künast. Ich möchte mich nicht falsch verstanden fühlen. Ich habe lediglich die Gesetzeslage erläutert, was ein sicheres Lebensmittel in Deutschland ist, wenn es die entsprechenden Höchstmengenregeln einhält, wenn diese vorhanden sind und wenn es eine zugrunde liegende Risikobewertung gibt. Das bedeutet nicht unbedingt grundsätzlich, dass ein übermäßiger Konsum dieses Lebensmittel für alle Altersgruppen auch gesundheitlich unbedenklich ist. So, Statement Nummer eins. Statement Nummer zwei, was Sie gefragt haben, was wurde damals untersucht? Die EFSA-Bewertung
beruht insbesondere wie auch die BFR-Bewertung auf Interventionsstudien. Das sind Studien ähnlich, wie wir sie heute gehört haben, die eine Aussage zu einem kausalen Zusammenhang zulassen. Das heißt, eine Person hat eine bestimmte Menge an Koffein oder Energydrinks konsumiert und es gibt einen bestimmten Effekt. Darauf beruht die EFSA-Bewertung und darauf beruht auch die BFR-Bewertung. Es wurden in beiden Bewertungen auch Kombinationsuntersuchungen bewertet. Es gab aber keine validen Studien, die es zugelassen haben, zum Beispiel die Kombination aus Taurin und Koffein zu bewerten. In der BFR-Risikobewertung wurde auch ein klares Statement gemacht, dass diese sich ausschließlich auf die Effekte auf die Herzgesundheit beschränkt, nicht auf weitere Effekte. Das sind die Einschränkungen und ob eine neue Risikobewertung in Europa notwendig sein wird oder in Deutschland, das obliegt dann auch wieder anderen Personen, das zu entscheiden. Dankeschön.
Vielen Dank. Und das Wort hat wiederum Kollegin Künast.
Ja, jetzt möchte ich noch mal eine Frage an Herrn Professor Haas richten. Und zwar, um noch mal einen Überblick zu kriegen, was Sie sozusagen in diesem Kontext Kinderkardiologie eigentlich erleben, allgemein an Ursachen und für kardiologische Probleme. Wir haben ja hier auch mal angesprochen den Punkt, dass quasi Herz-Kreislauf-Erkrankungen zur Todesursache Nummer 1 gehören. Und soweit ich das für Erwachsene weiß, hat das extrem viel mit Ernährungsumgebung, ernährungsbedingten Erkrankungen zu tun. Und jetzt fokussiere ich wieder auf die Kinder. Was spielt insgesamt Ernährung, falsch ausgerichteter Konsum und in dem Kontext auch die Energydrinks für eine Rolle? Also Energydrinks sind ja auf der anderen Seite mindestens auch beim Zucker wieder eine Animation, das notfalls auch mit anderen Lebensmitteln fortzusetzen. Und mich würde eins noch interessieren, sind bestimmte Schichten da betroffen, sodass wir auch eine Gerechtigkeitsfrage bei der Prävention hätten?
Mhm. Herzlichen Dank. Professor Haas, bitte schön, Sie haben das
Wort. Herzlichen Dank. Ich habe kurz nachgeguckt. Also der Apfelsaft und der Orangensaft, der hier steht, hat deutlich weniger Zuckergehalt als die vergleichbare Menge Energydrink, nur mal so aus dem Kontext zu holen. Zu den Fragen. Erstens, die Herz-Kreislauf-Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland nimmt zusehends ab. Das liegt an verschiedenen Sachen. Ernährung ist ein wesentlicher Punkt. Die zunehmende Gewichtsentwicklung, Übergewicht, Fettsucht, also Adipositas, ist der nächste Punkt. Bewegungsmangel ist der dritte Punkt, der dazukommt. Und mit all diesen Faktoren, die ich genannt habe, gibt es viele Untersuchungen dazu. Und die Studie, die in Berlin jetzt hier läuft, ist auch darauf ausgerichtet, das nochmal zu erleuchten, dass das mit einem direkten Zusammenhang mit bestimmten Konsumverhalten ist. Also die Kinder, die weniger Sport treiben, die sich weniger bewegen, sind die, die mehr zu Hause sitzen, Spiele machen und Energydrinks dabei trinken, weil das ja dann der Energieanteil, der dazu kommt, und der Sportanteil in Anführungszeichen. Bluthochdruck, hat Herr Oberhofer schon erklärt, ist eine Volkserkrankung, die zu vielen Folgeschäden im Herzkreislauf führt, mit entsprechenden Kosten für das Gesundheitssystem. Der erhöhte Zuckergehalt führt schon im jugendlichen Alter, im Kindesalter und im jungen Erwachsenenalter zu dem sogenannten metabolischen Syndrom. Das ist eine Kombination an verschiedenen körperlichen Auffälligkeiten, die alle zu einer verfrühten Alterung der Gefäße und entsprechenden Folgeerkrankungen führt. Also alles das, was Sie gefragt haben, falsche Ernährung, Fehlernährung, das ist typisch auch für ein Fehlverhalten. Und da gehören die Energydrinks mit rein. Ich hoffe, das reicht jetzt als Antwort.
Vielen Dank. Das ist noch zeitlich eine Punktleitung und wir fahren fort mit der FDP. Es stehen 5 Minuten für Frage und Antwort zur Verfügung. Das Wort hat Kollege Dr. Hocher.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte noch 2 Fragen adressieren in der zweiten Runde und die erste gerne an Herrn Dr. Oberhofer. Sie haben sich in einem Ihrer Statements eben ausgesprochen für eine konsequente Abgabe von Energydrinks erst ab dem 18. Lebensjahr. In anderen Gesellschaftsbereichen, wo es nicht nur um Konsum geht, teilweise aber auch, diskutiert man genau andersrum. Also da sagt man, lasst uns doch gerade Jugendliche bereits früher als in der Vergangenheit an bestimmten verantwortungsvollen Umgang heranführen. Ich denke zum Beispiel an den Führerschein, das begleitete Fahren, Führerschein mit 17, an das Wahlrecht, wo auch Diskussionen stattfinden, bereits ab 16 wählen zu wollen. Und das tut man, wählen lassen zu wollen, das tut man immer mit dem Argument, dass man dann mit 18 Jahre mündiger wäre in seinen Entscheidungen. Wie bewerten Sie das, was ich eben geschildert habe, bei diesem und auch anderen Beispielen für die Diskussion, die wir über Energydrinks führen? Ich glaube, dass der verantwortungsvolle Umgang, die Kompetenz, sich auch kritisch mit Produkten auseinanderzusetzen, nicht vom Himmel fällt mit dem 18. Lebensjahr, wenn man nicht vorher daran herangeführt worden ist. Und glauben Sie, dass das übertragbar ist, dass dieser mündige und verantwortungsvolle Umgang erlernt wird, indem man vielleicht auch früher den Konsum ermöglicht? Und die zweite Frage, wenn ich das kurz hinterher schieben darf, und dann bin ich auch durch. Herr Schreiber vom Bürgerrat, Sie haben vorhin in einem Nebensatz sehr offen und charmant gesagt, am liebsten hätten Sie das alles erst ab 18 zugänglich gemacht, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Sie nicken. Ich weiß aus meiner eigenen Jugend, solange die auch her sein mag, dass gerade durch das Verbot auch ein Reiz einhergeht für Jugendliche, für jüngere Menschen, bestimmte Konsumgewohnheiten an den Tag zu legen, aber dann eben, ich sag mal, im Illegalen sozusagen. Glauben Sie, dass es bei der Frage, die wir heute zu diskutieren haben, einen solchen Effekt ebenfalls geben kann? Vielen Dank.
So, der erste Teil der Frage ging an Herrn Dr. Oberhofer. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Es geht letztendlich darum, Jugendliche von Risikosituationen zu schützen. Also der hochakute Konsum, hohe Mengen an Energy Drinks, die konsumiert werden, der Konsum von Energy Drinks zusammen mit Alkohol. Und wir wollen natürlich auch Jugendliche nicht als chronische Konsumenten letztendlich von Energy Drinks haben. Und ich denke schon, dass Jugendliche 16, 17 anfälliger sind auf ein bestimmtes Marketing von den Getränken anfällig zu sein und sich dann eine höhere Chance besteht, dass sie sich schlechte Gewohnheiten angewöhnen, die sie im Erwachsenenalter möglicherweise nur schwer wieder wegbekommen. Ja? Und dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, meiner Achtung nach.
Der zweite Teil der Frage ging an Herrn Schreiber vom Bürgerrat. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Ja, die erste Frage war nach dem Alter, warum ich für 18 war. Ich habe das verglichen mit Tarifverhandlungen. Wenn ich 10% mehr Lohn haben will, fordere ich 15 und nicht 5. Und weil ich auch aus diesen medizinischen Gründen, wie wir sie hier auch gehört haben, auch für 18 bin. Ab 18 ist für mich eine Grenze, da ist man voll verantwortlich. Und der zweite Teil der Frage war der Reiz des Verbotenen. Ja, das ist für mich so eine Pseudo-Ausrede, die gibt es natürlich, aber wenn wir alles mit dem Reiz des Verbotenen erklären wollen, ist mir irgendwie zu einfach.
Ja. Vielen Dank. Und es ist noch eine Minute übrig, Kollege Dr. Hocker. Kollege Herr Dr. Hocker ist zufrieden. Und jetzt fahren wir fort mit der AfD. Stehen 5 Minuten zur Verfügung. Das Wort hat Kollege Felser.
Vielen Dank für die 5 Minuten, aber es sind, glaube ich, 4.
Oh, Entschuldigung, 4 Minuten.
Aber das kriegen wir, glaube ich,
zu. Das war ein Test von mir, ja. 4 Minuten.
Eine Frage an den Herrn Professor Haas, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Die Studie, die Sie selber durchgeführt haben, da haben Sie an gesunden Kindern innerhalb von 24 Stunden Wirkungen beobachten können bei einer einfachen Dosis Energy Drinks. Sie haben in den Unterlagen, die Sie uns zugeschickt haben, freundlicherweise, vielen Dank, einen ganz dramatischen Fall geschildert, einer 16-Jährigen, die hier ins Klinikum eingeliefert wurde, kollabiert war und am Ende dieser ganzen Bemühungen wohl auch zum Hirntod und dann gestorben ist an diesen Auswirkungen. Könnten Sie das bitte ins Verhältnis setzen? Also wie drastisch ist ein solcher Einzelfall? Gab es da eine genetische Disposition? Ist das eher unwahrscheinlich? Es ist ja ein konkretes Beispiel, das Sie gebracht haben, wenn Sie das vielleicht ins Verhältnis setzen können.
Ja, das ist ganz einfach. Also was Herr Oberhoff und ich schon versucht haben zu erläutern, ist, dass es gesunde Kinder und Menschen gibt, die Energydrinks konsumieren. Es gibt aber auch Kranke. Und der Klassiker ist der, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fieber, Unwohlsein, grippaler Infekt, plus minus Corona oder wie die ganzen Viren alle heißen. Und da gibt es eben gerne Begleitherzmuskelentzündungen. Das war bei der jungen Dame auch so. Die werden nicht erkannt, die sind eigentlich subklinisch, also machen keine großen Probleme. Aber dann fühlt man sich müde, dann will man sich aufputschen, dann will man eben wieder fit und leistungsfähig sein und in die Schule gehen. Das war bei der jungen Dame auch der Fall. Die hat genau dies gehabt. Und dann hat sie am Abend vorher so 2 große Dosen getrunken, weil sie am nächsten Tag ein Referat halten musste. Und am Morgen hat sie anstelle des Frühstücks eben nochmal 2 Dosen getrunken, hat dann diesen Vortrag gehalten, ist vor der Klasse kollabiert, war wiederbelebungspflichtig und hinterher verstorben. Heißt, dass diejenigen, die unerkannte kleinere Problemchen haben, nämlich Husten, Heiserkeit etc., sich dann unwohl fühlen und dann natürlich mit diesem ich will jetzt den Namen nicht, man verleiht dir Flügel und pusht dich auf und macht leistungsfähig und gibt dir die Energie zurück. Die sind natürlich extrem anfällig. Und das, glaube ich, ist ein weiterer Punkt. Gerade durch die Werbung wird suggeriert, dass dann eben in solchen Situationen, wo eigentlich Schonung vielleicht angebrachter wäre, dieser Energieputsch dann kommt. Und das wäre, glaube ich, fatal, dies zu unterstützen.
Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Felser.
Ja, vielleicht zum Abschluss noch eine Frage an die Lebensmittelchemikerin, Frau Dr. Remke. Rempe, vielleicht können Sie noch mal sagen, was denn dieser Mythos an dieser Rezeptur ist. Also es ist Koffein, Taurin, Inosit und andere Stoffe, Zucker drin. Es wurden ja andere Produkte auch schon verändert. Was ist daran jetzt so schlimm, wenn man jetzt das Koffein reduzieren würde, wenn man Taurin weiter runternehmen würde? Was meinen Sie, warum wirken dann die Stoffe nicht mehr? Ist das Ganze nicht mehr so sexy für Jugendliche? Was hat es mit dieser Rezeptur auf sich?
Frau Dr. Rempe, die Frage ging an Sie. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Ja, also ich glaube, was es mit der Rezeptur auf sich hat, müssen Sie letztlich die Hersteller fragen. Ich meine, ich kann insoweit Auskunft geben, als dass es wissenschaftliche Studien gibt, die uns zeigen, dass Koffein wirkt, auch auf die Leistungsfähigkeit. Es sind entsprechende Health Claims Anträge bei der EFSA damals eingegangen. Die EU-Kommission müsste diese noch beurteilen. Ich glaube, es gibt kein Bestreben, den Koffeingehalt, oder Herr Kadi hat es ausgeführt, es gibt Überlegungen, ob man den Koffeingehalt pro Dose vielleicht reduziert, dass eben vielleicht die 500 Milliliter Dose künftig mit einem geringeren Koffeingehalt klarkommen müsste im Vergleich zur 250 Milliliter Dose. Stichwort Zucker, es gibt Energy Drinks, also der Zuckergehalt wirkt auch auf die Leistung der Menschen, das wissen wir alle, es sind Energieträger. Es gibt Energy Drinks, die enthalten gar keinen Zucker, sondern nur Süßungsmittel. Da kann man natürlich auch die Frage stellen, haben die den Namen Energy Drink tatsächlich noch verdient? Mehr kann ich dazu nicht sagen.
So, mehr Zeit hätten wir auch nicht. Wir kommen zum Abschluss in der Runde. Das Wort hat für die Gruppe Die Linke Kollegin Ina Ladendorf.
Ja, vielen Dank. Es ist hier ein paar Mal gesagt worden, sozusagen, dass hier Managemententscheidungen im Raum sind. Also wir treffen ja hier politische Entscheidungen und zwar im Rahmen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes, was ja unsere Aufgabe ist. Meine Frage nochmal an Frau Dr. Siegmann. Wir haben ja auch was zur Freiwilligkeit gehört, zur Selbstverpflichtung und zu Empfehlungen von Händlern. Können Sie erläutern, ob das tatsächlich hilft und zielführend ist? Und vielleicht haben Sie noch Zeit, was zu Mengen zu sagen. Weil wir haben 500 Milliliter, 250 wurde so in den Raum gestellt und ich habe sehr große Dosen vor Augen.
So, Frau Dr. Siegmann, bitte schön, Sie haben das Wort.
Ich beantworte gleich die Frage. Eine Sache ist mir ganz wichtig. Wir haben davon geredet, dass die Industrie freiwillig den Zucker reduzieren will. Seit 2015 wollen wir eine Reduktion um 15% erreichen bis 2025. Wir sind aktuell bei 2% letztes Jahr. Es ist echt ein Riesenhebel. Also ich ermutige die Industrie, endlich mal aus dem Puschen zu kommen. Genau. Die freiwilligen Altersgrenzen für Händler gibt es in manchen Ländern. Wir sehen aber auch totale Unterschiede. Also Aldi und Lidl hat in anderen europäischen Ländern freiwillig Altersgrenzen eingezogen, weil es politischen Druck gab in anderen Ländern. In Deutschland weigert sich der gleiche Konzern, da freiwillig irgendwas zu tun. Das Problem bei freiwilligen Branchenlösungen ist immer, dass wir als Staat oder als Behörden das nicht wirklich kontrollieren und sanktionieren können bei Zuwiderhandlungen. Sie sind aufkündbar. Aktuell haben wir den Fall von Danone und dem Nutri-Score. Wir sehen, Freiwilligkeit kann ganz schnell an ihr Ende kommen, wenn es der Industrie nicht mehr passt. Deshalb brauchen wir hier keine freiwilligen Branchenlösungen, keine Händler, die freiwillig vorangehen. In Deutschland ist es im Übrigen nur Rossmann, der einzige. Es ist nicht, sind nicht einige, es ist nur einer. Deshalb plädiere ich nochmal für eine Altersgrenze ab 18 Jahren, um Kinder und Jugendliche effektiv zu schützen.
So, vielen Dank. Das war jetzt auf die Sekunde genau. Wir sind am Ende unseres heutigen Fachgespräches angekommen. Ich darf mich bei allen Auskunftspersonen beim Bürgerrat wissenschaftlicher Begleitung ganz herzlich bedanken für die Beantwortung der Fragen der Abgeordneten, auch für ihre Eingangsstatements. Ich gehe schwer davon aus, dass es zum Erkenntnisgewinn unserer Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss beigetragen hat. Die weiteren Beratungen zum Bürgergutachten werden jetzt, wie ich schon eingangs erwähnt habe, mit einem weiteren Fachgespräch zur Empfehlung 3 am 23. September diesen Jahres fortgesetzt. Damit sind wir am Ende unseres heutigen Fachgesprächs. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Die Sitzung ist geschlossen.